Hallo und herzlich willkommen zur Ritter der Kokosnuss-Folge von Filmtieftauchen, der Filmpodcast mit historischem Faktencheck. Ich bin Susi und habe den Sachsen heute nicht das Angeln beigebracht.
Ah. Fishing for Compliments ist das, kann man sagen, bei dir jetzt gerade hier. ich bin Sven und respektlos, intelligent, völlig unlogisch und absurd. Das passt super zu mir. Das ist die Beschreibung für den Humor von Monty Python. Ich fühle mich da richtig gesehen. Also, es ist meine Welt heute.
Okay. Ich habe noch mehrere Opener-Sprüche gehabt, tatsächlich. Ich habe mich aber für diesen entschieden. Ich kann die anderen mal ganz kurz vorstellen, weil mir sind so viele eingefallen. Ein anderer wäre gewesen: Ich bin Susi und die Ritterin von Nie. Ich bin Susi, mein Auftrag ist es, eine gute Episode für Filmtieftauchen zu produzieren und meine Lieblingsfarbe ist blau und nicht gelb. Aber die Angeln in Sachsen haben es geschafft.
Waren in den schon nicht verkehrt.
Die waren schon nicht verkehrt. So, ihr habt es sicherlich schon gehört, heute besprechen wir einen absoluten Kultfilm. Monty Python and the Holy Grail von der britischen Comedy-Gruppe Monty Python, und der deutsche Titel ist ebenfalls sehr bekannt, Die Ritter der Kokosnuss. Und ja, wir haben uns gedacht, wir wollten gerne etwas Mittelalterliches besprechen, beziehungsweise ein mittelalterliches Thema, und wir haben uns natürlich den authentischsten Film dafür rausgesucht.
Das hast du falsch verstanden. Ich habe gesagt, lass uns doch mal auf den Mittelaltermarkt gehen.
Ja, genau. Und ich liebe Mittelaltermärkte.
Ja, und jetzt sitze ich hier und muss oder darf über Ritter der Kokosnuss sprechen. Das ist auch okay.
Ja, genau. Besser wäre die Kombination Mittelaltermarkt und Ritter der Kokosnuss gewesen. Aber man kann nicht alles haben.
Ja, so Open-Air-Kino, das wäre geil.
Ja, das stimmt, auf dem Mittelaltermarkt. Cool. Das ist eine Idee, die sollten wir mal festhalten. Ja, wir sind heute zwar nur zu zweit, aber wir haben heute wieder ein vollgepacktes Programm. Eines, das weder eine afrikanische noch eine europäische Schwalbe tragen könnte.
Oh, heute haut sie raus, ne?
Tja, heute hau ich sie raus. Ja. Okay. Tja, Sven, was wirst du denn heute als Cineast behandelt? Ich bin schon gespannt.
Ja, meine Laune, wie immer. Das ist das Wichtigste. Ich gehe ein bisschen durch die Handlung mit euch. Ein paar kleine Fakten zu dem Film, über den es 100 Millionen Fakten gibt. Ich habe da ein paar rausgeschrieben. Ja. Die ich am interessantesten fand, die stelle ich auch kurz vor, es sind so 6-7 Stück. Mhm. Dann noch was anderes, nicht nur zum Film, sondern auch zu der Gruppe Monty Pythons an sich. Da gehen wir mal kurz die Filmchen durch, werdet ihr gleich sehen. Auch nicht viel, aber so viel, dass ihr gut gewappnet seid und wisst, wer die Truppe ist. Ja, das habe ich in meinem Käuferchen dabei heute für euch.
Mhm. Sehr interessant.
Und was darf man
da
bei dir sehen?
Stellt sich für mich... Ja, kommt gleich. Aber bei mir stellt sich erstmal die Frage, wie wird das eigentlich ausgesprochen? Monty Python? Monty Python?
Monty Python? Also ein Fun-Fact ist ja schon mal sowieso, aber der ist auch bekannt, dass der Name ja kompletter Unsinn ist. Der steht für gar nichts. Also der bedeutet nichts. Der hat keine Bedeutung. Ne? Und also extra, gar keine Bedeutung. Das haben sie extra gemacht. Und ich glaube, denen ist es auch wirklich komplett egal. Also da wird sich keiner von den Jungs, Gott hab sie selig, im Grabe umdrehen, wenn du da jetzt vielleicht ein TH draus machst oder nicht.
Okay. Dann wissen wir darüber jetzt auch Bescheid. Also, ich als Kunsthistorikerin gehe der Frage nach, inwiefern König Arthurs, die Ritter der Tafelrunde und die Suche nach dem Heiligen Gral historisch belegbar sind.
Das ist aber geil. Der war richtig schlecht.
Oh Gott. Okay. Ja, also ich hoffe, ich habe was Interessantes für euch im Gepäck sozusagen. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich los. Aber vorher natürlich unsere Spoilerwarnung. Achtung, wir spoilern wieder den gesamten Film. Wer den jetzt also noch nicht kennt, ich hoffe, dass es davon nicht so viele Leute gibt, dann einfach lieber nicht die Episode anhören, denn wir werden alle spoilern.
Oder ihr hört euch die Folge an auf lautlos. Das könnt ihr machen. Jetzt müsst ihr lautlos machen, wenn ihr den Film noch nicht kennt.
Genau.
Und danach positiv bewerten und dann ist alles cool, Leute.
Ach nee, ich glaube, die Witze werden heute einfach nicht besser. Bevor wir loslegen, haben wir aber noch zwei wichtige Dinge, die wir loswerden möchten. Und zwar wisst ihr ja, dass wir den Podcast schon seit mehreren Jahren machen. Also es sind jetzt fast 4 Jahre. Und wir können euch verraten, dass wir mit unserem Podcast leider nichts verdienen. Wir haben unsere Kooperationspartner, aber das ist eher so ein gegenseitiges Unterstützen, worüber wir natürlich sehr dankbar sind. Und wir haben, wie ihr natürlich auch wisst, den Anspruch, gut recherchierte Episoden zu produzieren, die natürlich gleichzeitig unterhaltsam sind. Und wir sind an dem Punkt, dass wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind, wenn wir diesen Anspruch halten möchten und natürlich auch weiter ausbauen möchten. Ja, deswegen haben wir eine Steady-Seite eingerichtet, auf der ihr zwei Pakete findet, um uns zu fördern. Und den Link dazu findet ihr auf unserer Homepage filmtieftauchen.de unter dem Punkt Unterstütze uns. In der Smartphone-Ansicht müsst ihr dafür einfach nur auf das Herzchen tippen. Und natürlich stellen wir den Steady-Link auch unter unsere Folgenbeschreibung. Und natürlich werden wir den auch regelmäßig auf Instagram einblenden. Ja. Und wir haben die Preise auch sehr niedrig angesetzt. Schon ab 3 € im Monat könnt ihr uns dabei helfen, Recherche, Hosting und Technik zu finanzieren. Und dadurch ist es auch möglich, den Podcast langfristig weiterzuführen. Und wir haben uns auch natürlich Gedanken gemacht, was wir euch zurückgeben möchten. Und wir haben uns dann für sehr persönliche Aufmerksamkeiten entschieden, die von Herzen kommen. Zum Beispiel ein handgezeichnetes Originalbild von mir. Ich bin auch Grafikdesignerin. Also die Ausbildung habe ich vorher gemacht, bevor ich Kunstgeschichte studiert habe. Also ich freue mich da schon wirklich, was für euch zu zeichnen. Dann haben wir noch auf Anfrage aus unserer Community Autogrammkarten mit Originalunterschriften angefertigt, die wir auch anbieten, quasi in einem von den beiden Paketen. Und natürlich auch eine handgeschriebene Widmung, um das Ganze noch komplett zu machen. Und natürlich gehören Danksagungen in unseren Episoden, auf unserer Website und auf Instagram auch noch dazu. Und die Beantwortung deiner Fragen im Podcast. Auf diese Weise könnt ihr unsere Arbeit direkt miterleben und unsere Inhalte aktiv mitgestalten. Und die Details zu den Paketen findet ihr dann auf unserer Steady-Seite. Genau. Und für diejenigen, die das noch nie gemacht haben, wir haben auch auf unserer Homepage eine kleine Anleitung mit angefügt. Wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, aber es ist wirklich unglaublich einfach, einfach auf den Link klicken, dann das Paket auswählen, einloggen oder anmelden. Ist natürlich kostenlos und dann einfach die Zahlungsart bestätigen. Und auch das ist monatlich kündbar und das war es auch schon. Und wenn ihr Fragen oder Probleme habt, ihr könnt uns auch schreiben über unsere E-Mail-Adresse, aber auch über Instagram. Genau, also das wollten wir noch loswerden.
Ja, Leute, seht zu. Die Dinger sind wie heiße Semmeln. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Dann müssen wir neue Autogrammkarten beschriften. Nein, das war Spaß beiseite. Ey, wäre wirklich cool, wenn ihr uns unterstützt. Und wenn ihr euch schon den Content reinzieht, der ja komplett kostenlos ist, den ihr wöchentlich abrufen könnt und da wirklich mehrere Stunden eures Lebens mit verbringen könnt, uns zuzuhören, wie wir über Filme und Serien reden, wäre ja aber schon mal ganz nett, wenn ihr sogar mit einer Gegenleistung da mal 3 € gerade macht oder halt auch ein bisschen mehr, wenn ihr ein bisschen mehr Content wollt, sprich ein paar andere Dinge noch dazu haben wollt im Paket, checkt das alles aus.
Ein paar persönliche Dinge.
Checkt das dann einfach mal aus. Susi hat es ja gerade gesagt. Steht nachher unten auch verlinkt drunter. Guckt einfach mal rein. Und wenn nicht, wenn ihr noch nicht drauf habt, guckt einfach mal so auf unsere Homepage. Die ist nämlich super cool geworden. Und da könnt ihr die auch mal auschecken. Und dabei könnt ihr dann ja mal gucken, ach, da ist ja der Steady-Link. Dann gehe ich da, ups, ach, aus Versehen, ja, überwiesen. Perfekt. Und schon seid ihr im Club der coolen Leute. So einfach ist das, Mensch. So einfach ist das.
Okay, danke schön. Ja, und wir haben noch ein weiteres Anliegen. Das ist ein Problem, was nicht nur uns betrifft, sondern auch andere Podcasts. Und zwar haben wir das Problem, dass unsere Bewertungen auf Spotify und auch auf Apple Podcasts sehr niedrig sind. Die Bewertungen wirken sich stark darauf aus, wie viele Menschen den Podcast überhaupt finden und hören. Und wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Denn so können noch mehr Menschen unseren Podcast entdecken und wir haben die Möglichkeit, weiter zu wachsen. Ja, und es ist auch wirklich sehr einfach. Auf Spotify geht es folgendermaßen. Es gibt 3 Punkte, die sich unter dem Podcast befinden, beziehungsweise wenn ihr draufklickt, eigentlich auch schon, ich denke mal direkt unter dem Podcast-Cover sind dann so 3 Punkte. Das ist in der Smartphone-Ansicht machbar. Also ich denke, man kann nur in der Smartphone-Ansicht auch bewerten. Einfach auf die 3 Punkte klicken, auf Podcast bewerten gehen und dann einfach auf die Anzahl der Sterne tippen und abschicken. Damit helft ihr aktiv, dass der Podcast weiter bestehen und wachsen kann. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Ja.
Das hat jetzt keiner gesehen, dass du dich verbeugt hast.
Ich habe mich japanisch verbeugt mit den Händen nach vorne, so danke.
Ich mache das auch
Dumm
immer.
Arigato.
Ich vercheck immer, dass es halt nur per Sprache ist. Ja. Und winke oder mache irgendeinen Blödsinn. Aber da stimme ich Susi eben auch nochmal zu, Leute. Ey, wenn ihr jetzt schon bis hierhin zugehört habt, müsst ihr noch nicht mal einfach einen Cast aufmachen und 30 Sekunden warten. Ihr habt die Zeit schon geschafft. Also könnt ihr direkt die Sterne dalassen oder die Bewertung einfach mal dalassen. Schön die höchsten Dinge abhitten. Und wenn ihr ganz cool seid, auch vielleicht noch einen netten Kommentar. So, ja, euch hat das oder das gefallen. Freuen wir uns immer drüber.
Ja. Ja, vielen Dank für die Unterstützung. Wir freuen uns da sehr drüber. Und nach den vielen wichtigen Sachen, die wir loswerden wollten, würde ich sagen, wir reiten mal rein in unsere Ritter der Kokosnuss-Episode und wir fangen an mit unserer Einstiegsfrage. Wie oft hast du den Film gesehen? Jetzt bin ich sehr gespannt.
Zu oft auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, ich auch.
In meiner Jugendzeit weiß ich nämlich noch, da habe ich den richtig abgefeiert. Da war das, heute würde ich dann sagen, 5 von 5 Sterne-Film damals bei mir. Mhm. Dann habe ich ihn natürlich längere Zeit einfach mal nicht geguckt und dann auch fing einfach die ganze Letterboxd-Zeit so an. Aber da müsste ich ihn jetzt, ich glaube, heute habe ich ihn nebenbei laufen ab zur Vorbereitung auf Deutsch. Ja, den werde ich da jetzt nicht, glaube ich, nicht nochmal eintragen. Das ist ein bisschen schwachsinnig. Aber sonst habe ich den, glaube ich, jetzt auch schon wieder 3-4 Mal bestimmt schon mit Letterboxd gesehen. Insgesamt lass es 14-15 Mal. Easy, auf jeden Fall. Bin mal gespannt, was du da jetzt aus dem Hut zauberst. Ein Kaninchen oder eine ganz, ganz wilde Zahl?
Nee, also es dürfte ungefähr so sein wie deine Zahl. So 10 Mal auf jeden Fall, würde ich sagen. Aber ich muss sagen, zwischen dem letzten Mal gucken und dem jetzigen Gucken für die Episode lag schon ein bisschen Zeit dazwischen, sodass mir die ein oder anderen Sachen auch wirklich entfallen sind. Man denkt immer, man kennt den Film, man kennt die wichtigsten Szenen und so. Und dann beim Gucken fällt einem auf, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich wusste zum Beispiel gar nicht mehr, dass Sir Robin so ein beklopptes Gefolge hat. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht mehr. Oh nee, ey, also bei so vielen kleinen Sachen. Aber die großen Hauptdinger, die sind natürlich, die bleiben im Gedächtnis, wie zum Beispiel das mit der Brücke und den 3 Fragen und der Zauberer, der Tim heißt und so. Das bleibt alles im Kopf so. Da denkt man sich, ja, die Szene hast du schon so oft gesehen und ach ja. Aber wie gesagt, bei so kleinen Sachen, da hatte ich wieder den Aha-Moment so, das ist mir völlig entfallen. So, als ich dann das Gefolge von dem Sir Robin gehört habe, da muss ich jetzt mal ordentlich lachen, weil ich dachte, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf, dass ich sowas Beklopptes singe eigentlich.
So, dann hau ich mal, was ich mir nicht aufgeschrieben habe, aber noch im Kopf habe, an Funfact draus mit dem Tim, ne?
Das, ja, ja. Man nennt mich auch Tim.
Ja, aber der sollte gar nicht Tim heißen. Also bei der Szene war gar keine Impro angesagt eigentlich für die Darsteller. Und haben sie halt dann doch gemacht und ist dann halt drin geblieben. Der heißt jetzt halt Tim. Weil er wollte eigentlich ohne was zu sagen, nur mit den Lippen und danach vertonen. Aber ja, da kam irgendwie Tim bei rum und jetzt heißt er halt Tim. Und alle kennen den Zauberer Tim.
Das ist so doof. Das fand ich auch gleich am Anfang so witzig, als er auf diese Bauersleute da trifft und der eine heißt auch Dennis. Wie heißt du? Ich heiße Dennis. Ach nee, ey. Also ja, ist schon eine ordentliche Zahl bei mir auch und es hat mir aber wirklich wieder Spaß gemacht, die nochmal zu gucken. Das muss ich wirklich mal sagen. Er ist schon ein bisschen gesunken in der Sterneanzahl, weil damals fand man es geil und hat es gehypt und so und fand es mega witzig, das muss man sagen. Heute guckt man ja, gerade wenn wir jetzt den Filmpodcast schon so viele Jahre machen, mit einem anderen, die geschulteren Auge, sag ich mal, drauf. Deswegen ist wahrscheinlich auch normal, dass da die Sternebewertung ein bisschen nach unten geht dann einfach. Aber ich muss sagen, er hat mich trotzdem wieder gut unterhalten. Ich musste auch bei einigen Szenen auch wieder gut lachen. Also es war schön, den nochmal zu gucken.
Es ist nie verkehrt. Ne? Man kann immer ein bisschen Abstand lassen, aber sonst ist es immer wieder, man findet schon was Lustiges in dem Film. Ne? Also es ist auf jeden Fall.
Genau, ja. Hast du denn ein paar Fakten, bevor wir in die Handlung hinein starten?
Ich habe jetzt gerade, soll ich erst euch über Monty Pythons was erzählen oder über den Film? Das ist die große Frage.
Vielleicht ist es erst klüger, die Künstlergruppe bzw. die Comedy-Gruppe zu nehmen und dann auf den Film einzugehen, weil sie haben ihn ja produziert.
Darum bist du bei uns Chefin, ne? Weil du weißt, wo der Hase seine Höhle hat. Ne?
Ja, ganz genau, passend zu dem Film. Ne? Und ach, ein Lob in der Episode. Mensch, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet.
Oh. Ja, musst du rausschneiden, Leute. Genau. Ist sonst Überlänge. Zu der Gruppe, eigentlich ist es relativ easy, was es über die zu sagen gibt. Wir haben 6 Mitglieder, also es ist einmal Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones und Michael Palin. Die sind alle gleichzeitig Autoren, Schauspieler, Performer und was halt noch so alles immer angefallen ist damals. Die Hauptzeit war bei denen zwischen Ende der 60er Jahre, Mitte der 80er Jahre. Das war auch der große Boom. Die meisten Leute werden heute auf jeden Fall noch John Cleese kennen. Aus den James-Bond-Film. Ganz einfach. Das ist, glaube ich, das Größte, wo man ihn erkennen könnte. Das ist so der bekannteste von denen jetzt in der Neuzeit. Aber die britische Comedy-Truppe, die stand halt für so richtig, ich habe es vorhin schon erwähnt, absurden, respektlosen, intelligenten, völlig unlogischen Humor. Also eigentlich sowas richtig Abgefucktes, was es halt so auch nicht gab. Und der Durchbruch hatten sie damals dann 1969 mit der legendären TV-Serie Flying Circus. Ganz ehrlich, das kam irgendwann mal auf so ein 1 im Abendprogramm. Ich habe da kurz reingeschaut, aber mir war das zu skurril. Hast du da auch mal in so eine Folge reingeschaut, Flying Circus?
Das kann gut sein. Ich muss sagen, ich habe mit den Filmen eher angefangen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe auch noch nicht mal mit den, ich sag mal, so den gängigsten Filmen angefangen. Also ich würde jetzt sagen, wäre vielleicht Ritter der Kokosnuss gewesen. Ich habe tatsächlich als erstes Der Sinn des Lebens gesehen. Damals irgendwann abends so auf, keine Ahnung, Sat.1 oder Pro7. Da war ich dann aber noch recht jung auch und fand es halt super abgefahren. Weil Der Sinn des Lebens hat ja auch so eine Art, also noch so einen ekligen Gruselhumor noch mit dabei. Und diese Szene mit diesem Mann, möchten Sie noch ein Mintplättchen? Und ein Mintplättchen? Oder nee, ein Mintplättchen. Möchten Sie noch ein Mintplättchen? Und dann und explodiert er so. Und ich hab dann so da gesessen und gedacht, what the fuck habe ich mir jetzt da angesehen?
Ich fand diese Szene als Kind, fand ich, die war meist immer so vor und nach dem Werbeblock, die fand ich immer mit am ekligsten. Ich musste da früher auch immer weggucken. Ich fand die gar nicht schlimm, wo ich klein war.
Ja, aber generell so, wie das alles zusammengesetzt ist, es ist ja eine riesige, verrückte, humorvolle, satirische Collage, sag ich mal so, Der Sinn des Lebens zumindest, weil da viel mehr Sachen drin stecken als bei Ritter der Kokosnuss zum Beispiel, ne? Du hast ja diese Fische, die sich da in dem Aquarium unterhalten, wo dann, glaube ich, auch Gesichter reinbearbeitet wurden, die aussehen wie Menschen, glaube ich auch, nur wenn ich mich nicht recht erinnere. Dann hast du da den explodierenden Typen, weil er zu viel gegessen hat. Generell so diese absurden Szenen mit diesem, ich kann mich noch an ein Bürogebäude erinnern, was dann quasi so eine Funktion wie ein Piratenschiff hat. Also ich muss sagen, Sinn des Lebens ist einer, den ich noch nicht so oft gesehen habe tatsächlich dann. Aber es war mein erster Film, der mir aber sehr gut in Erinnerung, halbwegs gut in Erinnerung geblieben ist. So einige Szenen sind mir schon entfallen, aber das sind so die Sachen, an die man sich zum Beispiel erinnert. Und deswegen, ich habe mit Der Sinn des Lebens angefangen und Flying Circus habe ich nicht so gesehen. Ich glaube, vielleicht ein paar Bröckchen so, aber so mit den Filmen habe ich halt angefangen.
Guck mal, vielleicht sagen die aber die Sketche was. Also einmal der Dead Parrot Sketch, bin ich jetzt ehrlich, der sollte wohl arschlangweilig sein. Ich habe keine Ahnung, ich habe dann nichts im Bild, aber wo ich was im Kopf habe, ist das Ministerium für alberne Gangarten.
Das kenne ich, natürlich kenne ich das. Oh Mensch, erkenne ich das noch, ja. Oh Mensch, warum gründen wir denn sowas nicht, bitte?
Dann noch ganz groß ist dieser spanische Inquisitions-Sketch, wo dann auch dieser Satz immer gefallen ist, nobody expects the Spanish Inquisition. Das sind so diese drei großen Dinge, mit denen sie halt auch in ihrer Serie berühmt wurden. Und natürlich auch, was wir in diesem Film hier wieder auch haben, mehrfach, da gehe ich nachher gar nicht mehr drauf ein, das sind die Animationen. Und die, da habe ich Albträume teilweise gehabt als Kind von. Weil die sind ja so absurd und grotesk. Und da haben sie in diesem Flying Circus noch mehr von gehabt, weil natürlich kurz und viel mehr und mit Babys, die dann gefressen werden und dann wieder ausgekackt und dann frisst das wieder das nächste. Also das war schon Horror.
Also hier bei Ritter der Kokosnuss ist es ja angelehnt an mittelalterliche Kunst. So an mittelalterliche Illustrationen, die man so in Büchern gefunden hat, ne? Ich weiß auch noch, als ich angefangen habe, diese Filme zu schauen, also da war ich auch noch sehr jung, fand ich es auch skurril, auch ein bisschen gruselig, aber wenn man sich das aus der heutigen Perspektive anschaut, gerade wenn ich mir das als Kunsthistorikerin anschaue, ist das schon intelligent gemacht, weil es halt also eine Referenz eben ist auf diese mittelalterlichen Darstellungen in zum Beispiel in Gebetsbüchern und so weiter. Das war ja alles schön illustriert und das greifen die sehr gut auf. Und dann haben die halt den Humor, dass sie das halt alles durch den Kakao ziehen. Also es ist schon intelligent gemacht, das muss man schon mal sagen. Also
aus wenig haben die viel gemacht. Und selbst damals die BBC, die wusste selbst nicht, was die da eigentlich produzieren. Aber die Jungs waren halt so billig. Dann macht doch einfach mal. Das ging früher noch. Ihr seid billig, macht. Aber von da sind sie ja, das haben wir ja gerade schon leicht erwähnt, in den TV gekommen, also in den TV-Erfolg, sind sie dann in die Filme gekommen. Und da ist auch der Film, den wir heute besprechen, mit einer der ersten gewesen, 1975, Monty Python's and the Holy Grail. Da sage ich jetzt nichts weiter dazu, da kommen wir ja gleich. Dann kam schon 1979 Life of Brian, das Leben des Brian, wo eigentlich Religion erstmal komplett auf links gedreht wird Und auch wenn man zum Beispiel John Cleese fragt, er sagt, das ist der beste Film, den sie gemacht haben, ist Life of Brian. Und bei dem war es halt auch ganz schwierig, dass sie den überhaupt finanzieren konnten, weil keine Kohle, die Jungs. Und dann hat ihn Josh Harrison den Film aus seiner Privatkasse finanziert. Hm. Weil ein Studio wollte nicht bezahlen für den Nonsens. Und Josh Harrison gesagt, ich will den Film sehen. Und das war das teuerste Filmticket der Weltgeschichte anscheinend. Aber er hat den Film dann halt gekriegt. Danach kam, was wir gerade angesprochen haben, Monty Python's The Meaningless of Life. Und das ist wohl, der steht hier auch noch, düsterste. Das bestätigt ja meine Sache. Ich hatte da wirklich.
Das bestätigt auch das, was ich gesagt habe, ne? Weil das ist halt so, ja.
Gruselig.
Das ist dann wirklich. Ja.
Aber der Film, das ist auch ganz komisch. Aber der Sinn des Lebens, der hat in Cannes einen Preis bekommen. Und die anderen davor irgendwie nicht. Ist ganz absurd. Und bei den Jungs ist eigentlich immer gewesen, die haben Philosophie, Geschichte, Politik und mit komplettem Unsinn und Blödsinn kombiniert. Und das waren dann halt die Sketche. Das war halt so drüber und für die damalige Zeit war das revolutionär. Das konnte man sich gar nicht richtig vorstellen, dass das überhaupt ankommt. Aber die sind damit so durch die Decke geschossen und einfach nur mega geil. Und nicht nur ihre Sketche haben natürlich für Aufsehen gesorgt. Zum Beispiel auch Graham Chapman war damals offen homosexuell. Und das in den 70er Jahren in Großbritannien ist das ja nochmal was anderes, als wenn das heute einer sagt. Und das ist da auch schon ein, ja, sehr fortschrittlich vorangegangen als Darsteller.
Ja. Mhm.
Ich habe es vorhin ja schon erwähnt, Monty Python, das bedeutet einfach nichts. Das haben sie absichtlich so gemacht, warum auch immer. Und was eigentlich das Interessante an den Jungs ist auch noch, sie haben nicht immer zusammen ihre Sketche geschrieben, sondern in Zweierteams. Eigentlich. Weil Cleese und Chapman haben zusammen geschrieben, Palin und Jones. Idle hat alleine geschrieben und Gilliam hat die Animation halt gemacht, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Und ja, das sind einfach britische Helden und die sind für so viel aus unserer Popkultur verantwortlich. Ohne die hätten wir keine Simpsons, kein South Park, kein Rick and Morty, Mr. Beam. Alles mögliche an Humor, was wir überall haben, Internet-Memes, waren sie auch theoretisch die Vorreiter. Weil die Sätze, die wir auch heute in dem Film haben, it's just a flesh wound, das ist nur eine Fleischwunde, hörst du noch und nöcher immer noch. Always look on the bright side of life. Das sind Ikonen, nicht nur im Comedy, sondern auch in der ganzen Popkultur. Und darum, Leute, ich habe hier 3-4 Fakten. Da bin ich mal gespannt, ob du die kennst. Warum haben sie die Kokosnüsse benutzt bei dem Film, den wir heute besprechen?
Oh, ich glaube, das hatte ich irgendwann mal gehört. Ich überlege gerade, warum sie die Kokosnüsse genommen haben.
Es ist sehr easy, glaube ich.
Ich glaube, sie wollten einfach nur was anderes machen, als dass sie da mit den Pferden durch die Gegend reiten, oder? Kann das sein? Oder wollten was?
Du zerdenkst gerade. Denk mal drüber nach. Warum sie so.
Oder sie hatten einfach kein Budget für Pferde und wollten einfach das Geräusch machen.
Ja, klar. Ja? Sie hatten einfach keine Kohle. Und haben das dann halt. Weil im Radio macht man das sowieso mit den Kokosnüssen, daher kommt das. Und da dachten wir, ja, komm, machen wir das doch auch, why not? Und das ist halt auch sehr ikonisch dadurch jetzt geworden, geht ja gar nicht. Und heute zum Beispiel, wir haben ja die Meme-Kultur heute bei uns und wir hatten ja ganz vorhin gesagt, die ganzen Animationen, die sie haben, wenn du die heute rausschneiden würdest, sind die komplett memebar. In dem Film habe ich das jetzt nicht so erkannt, aber anscheinend ist es wirklich so, man hat wohl mal getestet mit dem Institut, ob die Dinger als Jokes ankommen oder nur in dem Kontext des Films. Nee, die konnte man alle einzeln rausnehmen. Also da hat sich der Gilliam doch schon was bei gedacht und auch aus dem Kontext heraus des Films. Richtig geil. Weil es ist jetzt auch mal genug zu Monty Pythons. Wir wollen ja mal zum Film kommen. Weil
eine Frage habe ich aber noch. Wer lebt denn von den Jungs noch?
Wer lebt denn noch? Da fragst du was. Ich hatte es hier sogar stehen. Sekunde. Graham Chapman ist gestorben 1989 und Terry Jones 2020 verstorben. Die anderen Jungs sind noch am Leben.
Okay. Also
2 von 6 ist jetzt auch nicht super, aber theoretisch könnte noch ein neuer Film kommen.
Okay, die leider nicht mehr sind. Sie sollen in Frieden ruhen und für die verbleibenden Mitglieder vielleicht kommt auch noch mal was.
Wir wollen es hoffen. So als Rentner, das ist ja natürlich auch ganz absurd und lustig.
Ja, so, ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, wollen wir da mal in die Handlung reinreiten.
Ja komm, wir gehen in den Film, in den 229 Pfund, 1000 Pfund teuren Film. Das ist nichts. Das ist nichts. 2,9 Millionen Dollar hat er eingenommen. Und dann reiten wir mal davon los, denn wir kommen gar nicht so weit im Film, denn schon der Vorspann verarscht uns mehrfach. Also da sind schon die ersten Jokes in dem Film. Und das ist hart, die ganze Kinofassung des Films. Schätze mal, wie viele Witze in diesem ganzen, in der Kinofassung des Films vorkommen. Also wie viele Jokes.
Oh, ich kann das wirklich nicht schätzen. Also da fragst du mich was. Ich weiß es nicht. Es liegt vielleicht irgendwo dreistellig?
Die sind dreistellig. Ich gebe dir jetzt, ich kann ja schon mal sagen, im Vorspann sind alleine 42 verbaut. Und im ganzen Film hast du dann um die 527 Jokes. Also es wurde nachgerechnet, alle 10,5 Sekunden ungefähr kommt ein Witz reingefeuert. Und viele landen auch. Nicht jeder heutzutage mehr, aber viele landen auch. Das war wahrscheinlich auch eins der Gründe, dass dann daraus auch so ein Broadway-Musical wurde, nämlich Spamalot. Das würde ich auch gerne nochmal gucken. Da hätte ich, glaube ich, nochmal Bock drauf. Mhm. Aber wie gesagt, der Vorspann, da geht schon hart los. Aber uns ist eigentlich nur wichtig, was ist in der Hauptquest. Da haben wir nämlich König Artus und der wandert ungefähr im Jahr 932 nach Christus durch England, wie wir jetzt gelernt haben, ohne Pferd, aber mit seinem treuen Begleiter und zwei Kokosnüssen in der Hand.
Richtig.
Patsy heißt ja der Mann auch auf jeden Fall noch. Sie wandern umher und durch ganz kuriose Dinge. Einmal durch so einen Ort, wo dann Tote aufgebahrt werden und der Tote sagt, ich bin noch nicht tot. Obwohl, ich muss sagen, der Tote, der sagt, ich bin noch nicht tot, also der nicht tot, der alte Mann, der sah für mich also mehr nach einer Leiche aus als die anderen Darsteller, die sie da drauf gebahrt haben. Die waren alle gut im Futter.
Aber zuerst, das stimmt, aber zuerst kommen sie doch an die Burg, oder nicht? Dann kommt doch erstmal die Diskussion mit den Kokosnüssen und mit der Schwalbe.
Ach, mit der Schwalbe, klar.
Weil das ist der Anfangsdialog, den habe ich sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch geschaut. Und ich muss sagen, im Deutschen ist die Synchro ja nur noch, haben sie ja noch bekloppt, ja. Da haben sie noch eine Schippe draufgelegt. Im Deutschen sagt er ja, das sagt er ja gar nicht im Englischen, also erstmal, ich bin König Artus, und dann sagt er noch, ich habe den Sachsen das Angeln beigebracht, deswegen heißen sie Angelsachsen, kommt im Englischen nicht. Und er sagt auch noch, ich bin der Erfinder des, das war auch eine Möglichkeit für einen Opener-Spruch von mir gewesen. Er sagt auch, ich bin der Erfinder von Eukalyptus-Bonbon am Stiel. Und das wollte ich auch als Opener-Spruch bringen, ich bin Susi, die Erfinderin von Eukalyptus-Bonbon am Stiel. Aber das sind die Sachsen dann doch geworden. Aber das sagt ja alles in der deutschen Synchro, das kommt in der englischen gar nicht vor.
Ja, wir haben ja, wie bei Bud Spencer und Terence Hill oder einigen anderen Filmen, haben wir so eine Schnodder-Synchro im Deutschen drüber. Die macht den Film auch schon charmanter. Das Englische ist funny, weil es original ist, die haben schon guten Witz, aber diese Schnodder-Synchro jetzt auch nebenbei, da sind schon so Jokes, wo ich sage, ja, darum fand ich das früher bestimmt noch mal tausendmal lustiger, weil das ist schon genau dieser Humor.
Ja.
Und dann halt, der sagt doch irgendwas wie, dass irgendeine Fadenart wird doch erst in 1000 Jahren erfunden oder irgendeine Bandart für die...
Also es steckt viel in diesem ersten Dialog drin. Also an diese Fadenart kann ich mich nicht mehr erinnern, aber sie kommen auch auf die Kokosnüsse zu sprechen dann. Er sagt dann, dass die gar nicht hier wachsen, dass sie nicht heimisch sind und so, und weil sie den Herr hätte. Und das ist im Englischen halt auch so. Dieser Dialog ist auch, und das mit der Schwalbe auch, also das ist auch im Englischen. Aber wie gesagt, diese verrückten Sachen am Anfang, das ist halt im Englischen leider nicht so.
Aber wo wir schon mal verrückt sind, lass uns doch für mich zumindest, das ist die ikonische Szene für mich im ganzen Film.
Und dann kommt aber die Szene, wo du schon gesagt hast, mit den Toten, so, die fand ich dann auch ziemlich, ziemlich witzig auch einfach. Die hatte ich aber noch im Kopf mit dem Mann. Hier, mit dem armen Mann, ist sein Vater, der hat da das über die Schulter geschmissen und der Mann dann immer so, im Deutschen ist es auch besser gelungen. Weil die Stimme im Deutschen irgendwie so besser und passender klingt. Der sagt dann immer so, ich bin noch nicht tot, mir geht es gut, ich möchte gerne etwas spazieren gehen.
Nein, dir geht's nicht gut, komm jetzt.
Ja, genau.
Ja, der kommt ein paar Stunden später wieder, gibt ihm noch den Vorschlag. Sagt er, erst, ich glaube, Donnerstag war es.
Oh,
ja, gut. Aber eigentlich merkt man am Anfang des Jokes leider schon, finde ich, was dann gleich kommt, was am Ende kommt. Weil er steht ja schon so und eigentlich weißt du, auch wenn du es noch nicht gesehen hast, okay, der haut ihm jetzt über den Kopf. Also das muss ja kommen. Ne?
Ja, ja.
Ah, ist schon funny. Vor allem, er hat ja so eine wehleidige Stimme, der alte Mann. So.
Ja, genau. Ja, genau.
Aber ich wollte auf den schwarzen Ritter hinaus, weil wir sehen ihn erstmal richtig episch gegen einen anderen Ritter da kämpfen und denken, oh, es sieht sogar ganz nice aus alles. Könnte auch irgendeine alten Robin Hood-Verfilmung kommen.
Ja.
Und dann will Athos den eigentlich mit einbeziehen. Sagte aber.
Man muss dazu noch sagen, bevor du jetzt zu dem schwarzen Ritter kommst, Entschuldigung, aber um das Ganze vollständig zu machen, weil sonst macht mein Faktencheck am Ende auch keinen Sinn. Er hat die Mission, König Athos zieht durch die Lande und möchte seine Ritter der Tafelrunde quasi zusammensuchen und sie mit nach Camelot nehmen. Das ist seine Mission. Er sucht seine Ritter der Tafelrunde und deswegen bleibt er auch beim Schwarzen Ritter stehen, weil er meint, dass er sich eignen würde für einen Platz in seiner Tafelrunde. So, genau.
Weil er halt den anderen sowas von weggefetzt hat gerade. Denkt, oh, den brauche ich. Der ist ja immer sehr wortkarg und dann möchte Athos... Komm, dann gehen wir jetzt einfach weiter, ne? Sagt er zu seinem Knappen, komm, wir ziehen weiter. Möchte der Schwarze Ritter, sagt nicht, hier kommt keiner vorbei, niemand. Ja, ich bin König Artus, bla bla. Aber er spielt sich da so nicht hart, aber ein bisschen auf, sagt er, ich bin noch der und der. Und dann kommt es aber zum Interessanten, es kommt zum Fight. Und König Artus, der hat es auch richtig drauf. Also, der gibt ihm ja gar keine Chance. Null.
Ja.
Und hackt ihm halt dann auch mal einen Arm ab und denkt sich eigentlich, okay, ich habe jetzt gewonnen, komm, ehrenhaft, ey, du hast gut gekämpft, ich gehe jetzt weiter, alles passt. Der Schwarze Ritter gibt nicht auf. Ja, das ist so eine Fleischwunde. Ja, genau,
also so eine Fleischwunde. Oh nein, im Deutschen ist es auch schöner gemacht, weil im Deutschen ist die Stimme auch noch so witzig, so wie er dann so sagt, ach, so nur eine Fleischwunde, so. Und dann, aber die Szene bleibt natürlich im Kopf. Das ist auch eine der Szenen, die man behält und man behält sie immer, egal was ist. So, auch wenn ich das Gefolge von Sir Robin vergessen habe, die völlig bekloppt sind. Wo übrigens keine deutsche Synchro existiert, wie ich gesehen habe, von diesem Gesinge. Aber den Schwarzen Ritter behält man, egal was ist.
Ja, und der hackt ihn dann alles ab. An anderen Arm. Dann sagt er noch, er tritt ihn kaputt und dann hackt er die Beine ab und dann sagt er, ich spuck dir dann ins Gesicht und so. Und dann gehen sie halt einfach weiter und lassen halt den Tor so.
Er sagt stehen. Dann, als sie gehen, ich spiele mit deinem Sack Fußball. Einigen wir uns auf Unentschieden, als er dann so auf dem Boden liegt. So.
Ja, ey, er hat Kampfgeist. Aber sowas von, er gibt einfach nicht auf.
Ja.
Aber ja, das ist schon, das ist eigentlich können wir aufhören, das ist meine Lieblingsszene. Leute, das war's.
Ja, es ist auch, also es sind so viele lustige Szenen drin. Ich überlege gerade, das ist auch eine meiner Lieblingsszenen und das ist so klasse mit dem Schwarzen Ritter einfach. Ja, es kommen noch einige Szenen, die ich auch noch super klasse finde, aber das ist halt schon ein Highlight, das muss man schon sagen. Also es macht schon Spaß zuzugucken, so. Ach nee,
und das vergesse ich immer wieder beim Gucken, dass die ist ja wirklich fast direkt am Anfang. Also das ist ja keine 20 Minuten, ja. Da passiert das.
Ja, ja.
Und ich denke mir so, hä? Ich dachte, das kommt später.
Nee, geht gleich los, ja, ne?
Geht richtig los. Aber Athos, hast du ja gerade schon erwähnt, will immer noch seine Männer für die Tafelrunde rekrutieren. Und dann trifft er auf so ein Dorf. Okay, das ist auch eine geile Szene eigentlich. Weil
du meinst, er kommt in ein Dorf. Er trifft auf den ersten Ritter, kommt in ein Dorf, weil du gesagt hast, er trifft auf ein Dorf.
Ach, ich wollte sagen, er trifft auf Dorfbewohner. Die gerade dabei sind, eine Frau, die als Hexe verkleidet ist, wollen sie verbrennen, haben sie Lust drauf.
Den Dialog kennt man wohl auch. Das ist auch der berühmteste Logikdialog, ey, mit dem Holz und der Ente und. Das
ist so geil. Die haben dann halt zur Bedevere, das ist halt da auch ein Ritter.
Bedevere,
der kommt später doch mit und der steht dann da so ein bisschen da oben. Und dann bringen sie dann die Frau hin und sagen, das ist eine Hexe, die müssen verbrennen. Ja, warum ist das eine Hexe? Und ja, du siehst schon aus wie eine Hexe. Dann fragt er sie, ja, hast du das jetzt angezogen? Nein, nein, die haben mich angezogen. Und dann merkt man immer mehr, dass die eigentlich verkleidet ist da. Und theoretisch ist es halt eine ganz normale Frau, ne, wenn man sich das so überlegt. Und der Joke zieht aber so gut, weil sie dann halt ihr Gewicht aufwiegen mit einer Gans, ist es dann ja am Ende doch. Ne?
Richtig, und den entscheidenden Hinweis bringt aber Sir Athos. Erst ging es ums Holz. Dann ging es in das Thema Wasser und dann ist König Artus der kalte Ente schlussfolgert, glaube ich. Ente generell. Kalte Ente oder Ente?
Also im Deutschen sagt er kalte Ente. Kalte Ente.
Ja, kalte Ente, genau. Und er so, genau beobachtet. Und dann, ja, ach nee, ey, es ist so.
Und dann hörst du auch nur noch, wie sie dann zu dieser Waage, diese Damen hingehen wollen. Und dann einer sagt, geh doch eine Gans. Das ist einfach nur so mitten, da geht doch eine Gans. Dann haben sie halt eine Gans da in der Hand und wiegen das auf. Und natürlich wiegt die Frau genauso viel wie die Gans. Und dann, ja, wir verbrennen sie. Und Athos spricht da kurz mit Bedevere und
schlägt ihn zum Ritter und sagt, dass er ihn mitnimmt und dass er dann ein Teil der Tafelrunde wird quasi.
Dann haben wir halt aber auch eine schnelle Einordnung der anderen Ritter, die lernt er jetzt nicht alle einzeln kennen, die kriegen wir einfach.
Das ist so geil, das wusste ich auch nicht mehr, das mit dem Buch, das war ja so geil, das mit dem Buch, wo sie die Ritter vorstellen, ey. Ah, nee, ah, das, also, es ist ja, im Film ist es, glaube ich, Sir Bedivere, Sir Robin, Sir Lancelot, ich glaube noch ein paar andere, aber wie das im Buch halt ist, erst so ganz normal, so das Buch zum Film. Und dann wird das aufgeschlagen, auch so schön illustriert, wie die mittelalterlichen Gebetsbücher zum Beispiel, ne? So wird aufgeschlagen und dann erstmal das ganz Normale so, die Eigenschaften von, ich weiß gar nicht, mit wem es losgeht, und dann wird es immer absurder. Das ist Robin, der und dann das und das gemacht hat und dann das Foto wird immer beschissener, weißt du, siehst du nur noch halb drauf und so. Also das ist so geil. Das hatte ich auch nicht mehr im Kopf und es hat Spaß gemacht, das nochmal zu gucken.
Und der Ritter, der nicht vorkommt. Okay, ein kleines Kind.
Ja, genau.
Ist auch der Sohn von, müsste von Chapman oder so gewesen sein. Der Film ist schon liebevoll in jedem Detail. Also das kann man ihm halt nicht absprechen. Aber theoretisch könnte er jetzt auch nach der nächsten Szene zu Ende sein, weil sie haben es geschafft. Was eigentlich das Ziel von Artus war, sie haben Camelot gefunden. Wieder. Er hat seine Tafelrunde.
Camelot, ne? Also er hat seine Tafelrunde, er möchte nach Camelot oder zu Camelot, nach Camelot. Nach Camelot. Grammatik ist gerade gestorben bei mir.
Ins Schloss.
Ins Schloss, genau.
Und da
ist auch diese ganz berühmte Szene, wo ich auch so lachen musste, wo die dann tanzen. So. Du denkst dir, jetzt geht's los, jetzt sind sie im Camelot und jetzt geht's los. Und ich hatte gar nicht mehr im Kopf, dass sie dann einfach sagen, nee, das rentiert sich jetzt hier nicht, wir gehen auch nicht in Camelot. Aber diese Einbindungsszene, als sie da so tanzen so und dann siehst du diesen arm gefangenen Mann, der da so von der Wand hängt und dann so kurz klatscht. Ich musste so lachen, ich hatte das auch nicht mehr im Kopf.
Dann auch einfach wieder der Schnitt kommt, wie die dann so davor stehen. Erst so, oh, da ist Camelot. Und dann kommt diese ganze Musical-Einlage und dann kommt wieder der Schnitt. Ah, nee, das ist irgendwie doch zu verrückt. Komm, nee, gehen wir nicht. Und dann kriegen sie eher eine neue Aufgabe. Das geht ja relativ schnell, denn der Himmel geht auf und Gott kommt empor und sagt, ja, der Heilige Gral, it is, Leute, den möchte ich jetzt, dass er den sucht.
Oh nee, das ist auch so geil. Sie nehmen ja damit auch eben diesen gottfürchtigen Glauben auf die Schippe, ne? Also dieses Extreme. Und dann nimmt er das auf die Schippe, dass die Leute immer sich hingekniet haben, ehrfürchtig waren und sie nicht. Und er immer so, oh, was machst du denn da? Steh auf.
Ich mag das nicht.
Guck mich doch mal richtig an. Genau, ich mag das nicht. Jedes Mal, wenn ich mit den Leuten spreche und so. Also diese Gottfigur ist richtig klasse dargestellt, ne? Was machst du denn da? Hör auf mit dem Schwachsinn, so. Und dann, ich habe eine Mission für dich und dann hier, ihr sucht ab heute den Heiligen Gral, so. Und, ah, die Idee ist gut. Natürlich ist die Idee gut. Sie ist ja auch von mir. Das ist auch schon geil gemacht, ey. Wir möchten uns an dieser Stelle entschuldigen. Es gibt bestimmt Hörer und Hörerinnen, die jetzt zuhören und sagen, es ist ein bisschen schwach von uns, dass wir die ganzen Dialoge nicht können. Ich weiß, es gibt Leute, die haben es drauf, die können den ganzen Film gut fehlerfrei zitieren, aber leider ist es bei uns nicht so ganz der Fall, deswegen müssen die Szene immer so ein bisschen rekonstruieren. Wir haben leider nicht alle Zitate im Kopf, deswegen möchten wir uns entschuldigen, aber wir hoffen, es macht euch trotzdem Spaß.
Uns auf jeden Fall.
Uns auf jeden Fall, ja. Also es ist auch schon richtig gut gemacht gewesen, so mit dem Gott, so dass es auf die Schippe genommen wird, dieser extreme Gottglaube damals einfach, ne? Es geht ja teilweise, oder ging ja damals und geht ja teilweise heute auch noch in Richtung Selbstkasteiung, so, ne? Und er nimmt das auf die Schippe einfach mit, was machst du denn da? Steh doch mal auf, du kannst mich doch angucken und so. Das ist schon gut.
Ja, also gegen Fanatismus, da waren, also das kann man schon sagen, waren die auf jeden Fall immer dagegen. Also der ganze Film, das Leben des Brian ist ja gegen Fanatismus. Ja. Und da haben sie schon gut mit angestartet. Mhm. Aber hey, sie haben sich auch beleidigen lassen. Nämlich von Franzosen. Denn sie kommen auf eine Burg zu und wollen natürlich fragen, ob die halt wissen, wo der Heilige Gral ist. Und dann spielt einer der Darsteller halt einen französischen Ritter. Und hey, der verarscht die dann aber sowas von durch. Ja, mein Herr hat den ganz Großen. Und der nimmt die nur hops und dann beleidigt er die auch ordentlich durch.
Ja, zu den Beleidigungen möchte ich noch was sagen. Ist natürlich ein Film, das ist der Zeit geschuldet, ne? Schwul wird hier als Schimpfwort benutzt, was natürlich nicht so cool ist. Aber es ist ein Film, der ist dementsprechend alt. Also so gesehen kann man das dem Film nicht ankreiden, so in der Form, ne? Also er sagt ja dann, ihr schwulen Engländer, ne? Also schwul als Schimpfwort ist natürlich nicht so cool, aber war damals so und deswegen benutzt er das. Ich weiß gar nicht, welche Synchro in dem Fall besser ist. Ich glaube, in dieser Szene nimmt sich beides nicht wirklich viel. Ich glaube, im Englischen sagt er auch noch, ich werde euren Tanten mit meinem Gemächt winken und so.
Im Englischen ist halt, ist das Schöne halt, dass sie dieses Akzent-Ding mit Knight, Knight, also dass sie das K mitsprechen, was halt früher dann irgendwie wirklich so war. Das finde ich ganz, ganz gelungen, also deutlich gelungener. Das haben wir halt in der deutschen Synchro nicht. Aber ein Satz, weil du es gesagt hast, ich habe jetzt hier einen stehen sogar aus dem Ding. Deine Mutter war ein Hamster und dein Vater roch nach Holunder. Why? Warum? Also es würde mich jetzt nicht tangieren, wenn einer sagt, deine Mutter war ein Hamster. Ja, so what? Aber es sind teilweise Tiraden, die der loslässt. Ja, dann beschmeißen sie die halt mit der Kuh.
Ja.
Und da ziehen sie sich natürlich unsere Leute erstmal ein bisschen zurück, haben dann aber eine Idee, denn wir alle kennen ja das trojanische Pferd. Aber was haben wir bei Monty Python? Wir haben den
Trojanischen Hasen. Einen trojanischen Hasen.
Und das ist so dumm. Es war so klar. Du siehst, wie die anderen das Ding hinschieben. Also ihre Knappen. Und dann kommen die Franzosen und gucken so und sprechen aber auch im Deutschen, Englisch, so let's go. Erst auf Französisch. Ja, let's go heißt das jetzt hier. Dann sind die halt nicht in dem Hasen drin. Und der Ritter erklärt denen dann so, während die gucken, dass die Franzosen da kommen, ja, und jetzt werden wir reingeschoben und dann nachts. Dann kommen wir raus und dann kriegen die nicht mehr, sind auch nicht bewaffnet. Und dann du und dann, ja.
Das sagt Sir bitte wer, ne?
Ja, richtig wohl. Ja. War halt keiner im Hasen drin, ich sag mal, Plan ist schiefgelaufen.
Und sie bewerfen sie mit dem Hasen und ich glaube, Patsy erwischt es. Der kriegt ihn ab.
Ja, der kriegt aber mehrfach, also da, ne? Ich glaube, beim ersten Mal fiel ja auch die Kuh auf ihn und der Hase dann es auch nochmal.
Ja, stimmt, das war so ein Witz mit dem Hasen, der hat bei mir nicht so gezündet, so. Das war einer, wo ich sagte, ja, den fand ich damals bestimmt witzig, aber heute zieht er bei mir nicht mehr so, da bin ich eher so Kategorie Schwarzer Ritter oder die Brücke mit den drei Fragen oder so.
Ey, ich fand, also die Idee, also erstmal wegen trojanischen Pferd, das finde ich halt, sowas finde ich schon witzig, ne, dass sie da sich so Gedanken machen. Dann der Joke beim Ende, dass sie den Hasen wieder rüberschmeißen und so. Ja, nee. Das ist dann auch nicht so mein Humor, wo ja dieses Slapstickige, wo sich dann einer verletzen könnte im Film aus Spaß. Ja, ein Schmunzler hat der dann verdient. Dann trennen sich aber die Leute, obwohl, doch, ja, klar, sie trennen sich und nach dieser Trennung kommt auch so was Hohles. Ne? Also der Film ist auch in vielen Punkten so Meta. Ein Historiker erscheint und erzählt...
Ja, den fand ich so geil. Oh nee, dieser Joke, ey. Oh nee. Also das hat mir wieder... Also ich glaube, an den konnte ich mich noch erinnern. Aber ich habe es wieder genossen, ey, wie er da steht und erzählt was über diese Zeit und ne, und dann reitet da... Ich weiß nicht, wer war denn das? Ich glaube, es ist Sir Lancelot vorbei. Das ist ein, und schneidet ihm aus Versehen in die Kehle auf mit seinem Schwert beim Vorbeireiten. Oder mit Absicht?
Klar, mit Absicht. Gibt ihm mit Absicht einen mit.
Ja, genau. Und er liegt dann da so tot und seine Frau rennt hin. Frank!
Ey, ist nicht lustig, wenn einer stirbt, aber hier schon. Das ist so
ja,
cool.
Genau. Oh, nee. Aber bevor wir das erste Abenteuer von, ich glaube, das fängt mit Sir Robin an, ne? Mit dem bekloppten Gefolge.
Wir haben als erstes der dreiköpfige Ritter. Kommt jetzt, würde noch kommen. Und dann Sir Galahad und das Mädchen. Das Schloss der Mädchen.
Haben wir nicht erst Sir Robin mit seinem dämlichen Gefolge?
Ja, das ist das mit dem dreiköpfigen Ritter.
Genau, also das ist das, was zuerst kommt. Bevor wir aber zu Sir Robin kommen mit seinem Gefolge, die ihm richtig schön ein paar schöne Lieder singen, ne? würde ich gerne mal anfangen mit dem ersten Teil meines Faktenchecks. Ich habe nämlich mich dafür entschieden, das diesmal ein bisschen zu splitten.
Hau raus.
Weil ich ja Sir Artus habe, wir haben die Ritter der Tafelrunde und wir haben die Suche nach dem Heiligen Gral. Ja, und zwar gehe ich der Frage nach, inwiefern König Artus, die Ritter der Tafelrunde und die Suche nach dem Heiligen Gral historisch belegbar sind. Da fange ich gleich erst einmal an mit König Arthurs, denn der wird uns ja auch gleich als erstes vorgestellt und er sucht ja quasi seine Ritter der Tafelrunde zusammen. War König Arthurs eine historische Person, fragt man sich, wenn man den Film schaut. Also, es gibt früheste Erwähnungen. In der Historia Brittonum, ca. um 828, muss man das Ganze so zeitlich einsortieren, wird ein Arthur genannt, der als Kriegsanführer gegen die Saxonen kämpfte, aber nicht als König im modernen Sinne und ohne Belege für konkrete Taten. Dazu muss man aber auch sagen, dass dieses Werk kein verlässlicher Zeitzeuge ist, sondern ein spätmittelalterlicher Text, der ältere Stoffe zusammenführt und mythologisiert. Also so gesehen kein verlässlicher Zeitzeuge. Und dann gibt es natürlich noch die wissenschaftliche Einschätzung. Die breite historische Forschung kommt heute zu folgendem Konsens. Es gibt keine eindeutigen Belege dafür, dass König Arthurs als reale historische Figur existiert hat. Sein Mythos entwickelte sich im Laufe des Hoch- und Spätmittelalters. So kann man das einsortieren ungefähr. Manche Historiker und Historikerinnen halten Artus für eine kulturelle Projektion oder eine literarische Verdichtung von Gestalten, die tatsächlich in der spätantiken keltischen britischen Geschichte vorkamen. Ne? Also eventuell kombiniert aus mehreren historischen Personen. Beispiele für vorgeschlagene Vorbilder sind Kommandanten sowie Lucius Artorius Castus oder der britische Heerführer Riotamus. Doch diese Zuordnungen bleiben spekulativ und umstritten. Also man kann sagen, Artus ist in der Geschichtswissenschaft eher eine Sagengestalt als eine bestätigte historische Persönlichkeit. Ne? Also er ist vielmehr ein literarisches Produkt, das im 12. Jahrhundert durch Werke wie Historia Regum Britanniae populär wurde und erst dadurch zur Königsfigur aufstieg. So, das Ganze war mit schwierigen Titeln inbegriffen. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen hinbekommen. Also, wir haben den ersten Faktencheck zu König Artus. Also, jetzt wissen wir Bescheid und jetzt können wir weitermachen. Und dann im Laufe der Episode kommt noch der Rest zu den Rittern der Tafelrunde und zu der Suche nach dem Heiligen Gral. Und weiter geht's. Jetzt kommen wir zu Sir Robin.
Sir Robin.
Da habe ich das Gefolge völlig vergessen gehabt. Das war so dumm. Am Anfang singen sie ja noch vernünftiges Zeug und dann wird sie immer bekloppter. Dann sagen sie, ich krieg's auch nicht mehr richtig so, aber sie sagen ihr dann irgendwann ganz schlimme Foltersachen. Und ich glaube, die letzten beiden Sätze sind, seine Nasenlöcher zu vergewaltigen und sein Penis. Und dann sagt er dann, jetzt ist aber gut.
Ja, dann machen sie halt diesen Cut, ne, bevor wahrscheinlich die kein normales Rating gekriegt hätten.
Ja, genau.
Seine sind
Minnesänger.
Minnesänger. Der macht sich halt so über ihn lustig die ganze Zeit. Es fängt, wie gesagt, fängt ganz cool an, so, ja, so eine Helden-Song und dann immer mehr, dann läuft er weg. Nein, und doch, und dann ist er gerannt und gerannt. Nein, und dann wird es immer brutaler. Aber auch in der Passage treffen sie halt, das hatte ich auch gar nicht mehr im Kopf, dass so eine Szene kommt, der dreiköpfige Ritter.
Die Szene kann ich auch nicht mehr.
Ey, das ist aber auch eine Szene, die hätte es für mich jetzt nicht gebraucht. Mir hätte dieser Songpart gereicht. Unter, ja. Aber vielleicht, um dann nochmal zu schreien, dass er sich halt schon wieder einfach weggelaufen ist, passt das ja vielleicht auch schon. Ne? Aber die sind jetzt auch nicht, also für mich fanden die jetzt auch nicht so lustig, meinst du ja auch nicht. Ja, es sind halt drei Köpfe, so ein Ritterkostüm und die besprechen dann, ob sie die jetzt umbringen oder nicht und dann sprechen die und er läuft weiter. So, das ist irgendwie fast der ganze Joke. Ist jetzt so semi-funny.
Der Joke war nicht so gut. Das muss man aber sagen, dass diese Lieder über Sir Robin im Deutschen, ich habe es ja auch auf Deutsch geschaut, auf Englisch und auf Deutsch, im Deutschen wurde das gar nicht synchronisiert. Da haben sie das einfach so englisch gelassen und der Sprecher, der das Ganze kommentiert, sagt dann im Deutschen einfach nur, dass die einen Sprung hatten. So, die hatten eine Schraube locker, so nach dem Motto. Also so habe ich zumindest geschaut. Wenn es irgendwo eine deutsche Synchro gibt, dann tut es mir leid. Aber ich habe, wie gesagt, in der Version, die ich gesehen habe, habe ich keine gehört. Nur, dass der Sprecher einfach sagt, dass sie halt einen Sprung hatten, ne? Also diese Minnesänger da. Ja.
Und einfach da weitergegangen haben. Jetzt kommt eine Szene, die, bin ich ehrlich, finde ich jetzt wieder besser als beim letzten Mal gucken. Weil, wo ich das letzte Mal den geschaut habe, dachte ich, boah, finde ich die jetzt so noch funny oder nicht? Ich muss sagen, ja, jetzt beim Gucken fand ich sie wieder funny. Das geht nämlich um Sir Galahad und das Schloss der Mädchen. Oder eigentlich sind sie ja Priesterinnen, sollen sie, könnten sie auch sein. Also ich weiß es nicht. Es könnten heiße Nonnen, wir wissen es einfach nicht. Es ist einfach ein Schloss voller sehr hübscher Frauen. Denn Galahad landet im Schloss Antrax. Da leben halt...
Ja, im Deutschen haben sie es besser. Ich weiß gar nicht, ob sie es im Englischen besser finden oder im Deutschen. Im Schloss Antrax ist es im Englischen, aber im Deutschen ist es Schloss Dosenschreck, ne?
Dosen, ja, ich glaube, da sind die Jokes nochmal zotiger.
Da sind die Jokes, im Deutschen sind die Jokes vaginabezogener. Deswegen fand ich es auch im Deutschen ein bisschen besser, so. Im Englischen ist der Joke immer, dass sie ganz bekloppte, miese Bezeichnungen für alles immer haben, so, wie das Kloster Antrax. Die sagt auch dann, das ist kein guter Name, wir wissen das. Und im Deutschen hat man man da eher so den Bezug zu Vagina-Jokes gesucht. So. Das fand ich ein bisschen besser im Deutschen eigentlich so ein bisschen.
Ja, man muss auch sagen, jetzt, wo du das sagst, nämlich im OV, das klingt bei der Szene ganz verkehrt, im Originalton.
Bei dem ja, OV, genau.
Ungewollt, aber das ist bei der Szene halt. Im Originalton ist halt wirklich so, er kommt da rein, natürlich sind die alle ganz hellauf begeistert, so auch ein Mann, bla bla. Und ja, bleib doch mit erstmal hier, aber er hat eigentlich gar keinen Bock zu, er sucht halt diesen Heiligen Gral, weil man muss dazu sagen, da ist eine Leuchtreklame vor gewesen, die aussieht wie der Heilige Gral und darum ist er auch nur rein.
Ja, das Leuchtfeuer, ne, war, also entzündet das außer wie der Heilige Gral, ne?
Und da ist halt die Vorsteherin da und wie heißt die, Sur oder sowas? Irgendwas.
Sud. Das ist Sud und er ist derjenige, der das Keuschheitsgelübde abgelegt hat übrigens.
Und auf jeden Fall wollen sie ihn dann so da behalten und dann will er aber dann doch schon wieder eigentlich raus und dann trifft er auf die Schwester von Sud und die sagt dann, ja, die böse Sud, ja, im Englischen ist so, dass er sie halt dann spanken muss, also den Arsch verhauen. Und im Deutschen ja, geht das ja ganz...
Es ist durchbimsen.
Ja, durchbimsen und dann im sagst Deutsch... du sogar noch bumsen, sagen sie sogar noch im Anschluss ja, so. Da denke ich mir, okay, aber damit machst du schon die Zielgruppe, wenn du da nicht aufpasst, kannst du schon mal gleich eine 16-jährige FSK anstatt einer 12er. Da weiß ich nicht. Und es ändert ja nichts, ob er jetzt den Hintern versohlen soll oder sie durchbimst. Obwohl das mit dem Bimsen ist schon lustig. Bimsen ist halt ein dummes Wort, aber muss halt sagen.
Ja, das fand ich eben auch so. Das ist eine nette, eigentlich, ist, ich weiß gar nicht richtig, aber im Deutschen ist, glaube ich, dieses Bimsen ein schönes Wort, was gut reinpasst, was nicht so ganz eindeutig ist, was beides so sein kann. Und deswegen passt es halt so gut da rein, irgendwie das Durchbimsen. Ja, aber der orale Verkehr zum Schluss, der ist bei beiden gleich. Und dann sagt er ja, oh, ich könnte ja schon noch ein bisschen hier bleiben, ne? Und dann kommt Sir Lancelot, der immer völlig drüber ist und sagt, nein, wir müssen jetzt hier weg und so.
Aber das hat mich gewundert, weil eigentlich ja Sir Lancelot auch in seiner nächsten großen Szene ja dafür steht, dass er alle umbringt. Ohne Grund. Das haben wir ja schon gesehen vorhin, ne, mit dem Historiker. Da lässt er aber alle am Leben. Da hätte er auch mal ja, Rundumschlag machen können. Ja, auf jeden Fall.
Ja, das ist, wollte den Damen natürlich da nichts antun. Aber er hatte ja in dem Augenblick keinen Grund dafür gehabt, irgendwie so. Aber gut, beim Historiker hat er auch keinen Grund dafür gehabt. Der arme Historiker. Oh, tut mir mal leid, der arme Frank. Naja, nun. Aber jedenfalls. Er kommt ja aber auch einfach so völlig random so rein, so. Er kommt völlig aus dem Nichts, so. Danach kommt der orale Verkehr und er so, oh, ich könnte schon nur ein bisschen hier bleiben. Und dann kommt auf einmal so ein Lancelot aus dem Nichts, so.
Aber das passt zu dieser ganzen Szene halt. Und dieser Humor, der ist ja auch genauso festgelegt. Ich finde die schon im Deutschen funny. Im Englischen finde ich aber das auch schon nicht so verkehrt. Weil das so absurd ist. Also, das wird nicht passieren, Männer. Wenn ihr die Szene seht, egal was ihr euch erträumt, sowas wird nicht vorkommen. Aller Liebe, nicht? Also es ist so absurd, das ganze Ding.
Aber auch diese ganzen Dialoge, die Frauen halt droppen, so. Wir sind die ganze Zeit alleine. Wir haben hier keinen einzigen Mann. Wir machen alles alleine. Ausziehen, anziehen, aufregende Unterwäsche tragen.
Ja, das ist Doktor so und so und Doktor so und so. Was?
Ihr seid Doktoren, genau, wo sie ihn halt untersuchen, so, ach nee, und die Frauen tun mir aber auch wirklich leid. Sie freuen sich so, dass endlich mal ein Mann da ist und die sind so heiß auf ihn eigentlich, so. Und dann geht er wieder und die armen Frauen so, sehen ewig keinen Mann, dann kommt mal einer und dann, naja, also sie tun mir schon leid, das muss man schon sagen.
Also wäre das ein Horrorfilm, wäre das böse für ihn geendet, dann wäre er tot. Also der wäre auf jeden Fall totgebimst.
Ja.
So Geller hätte totgebimst.
Ich sag's mal so, Tod durch Snoo-Snoo.
Ja. Jetzt kommen wir aber auch zu eigentlich der größeren kleinen Szene, die aber bei mir immer für sehr viel ja, Verwunderung sorgt, weil ich halt ein bisschen dumm und vergesslich bin. Die Ritter, die nie sagen.
Ja, genau, die Ritter von nie, die eine Strauchrabatte, im Englischen ist glaube ich Shrubbery suchen.
Shrubbery, weiß ich.
Ja, also das ist halt, es ist so absurd, dass ich es eigentlich wiederum gut fand. So, es ist halt total.
Aber kanntest du das Wort Strauchrabatte?
Nein, also ich kenne das Wort Strauchrabatte. Ich kenne das Wort Rabatte und auch, aber ich wusste nicht, dass es das ein Zusammenhang ist. Aber ich hatte nicht mehr im Kopf, dass sie das wollen von ihm, so, dass sie das suchen. Das ist halt auch so. Und als sie ihm das dann so bringen, diese Strauchrabatte, sagen sie, oh, sie ist ja schön. Und ich mir denke,
ja. Also sie wollen ein schönes Gebüsch, übersetzt ist es irgendwie, aber das ist so absurd. Aber die möchten das gern haben, weil die müssen durch den Wald durch, von den Rettern von Nie, und um da durchgelassen zu werden, damit die nicht nie, 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 anschreien, weil das tut anscheinend den Ohren weh.
Ne, genau.
Besorgen die jetzt halt, wollen so ein Gebüsch besorgen. Dann kommt aber Sir Lancelot-Aktion noch, denn das ist auch so dumm und so gut. Da hätte man einen eigenen Film draus machen können. Weil wir sind in einem schönen Schloss, wie immer, hier und.
Warte mal, zu den Rittern des Nie. Ne, es ist ja so, dass die dann auf der Suche sind nach jemandem, der diese Strauchrabatten verkauft. Und Nie ist ja auch ein Schimpfwort. Und sie wollen dann, dass diese eine arme alte Frau ihnen dann sagt, wo sie sowas finden. Und sie beschimpfen sie dann mit dem Wort Nie. Und sie ist total fertig, so, oh nein, sie sagen die ganze Zeit Nie zu mir, so nach dem Motto. Und dann ist dieser eine Typ, der diese Strauchrabatten verkauft, der sagt dann so, also in welcher Zeit leben wir denn? Es werden schon alte Frauen mit dem Wort Nie beschimpft. So, in welchen harten Zeiten leben wir denn heute so? Also wirklich, oh nee. Und wie die haben auch diese speziellen Helme, ne, mit diesen Hörnern dran und so. Aber die konnte ich mich auf jeden Fall noch erinnern, Ritter des Nie oder Ritter von Nie. Und wie die das immer so sagen, so Nie, 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 Nie.
Die sagen später auch noch was
anderes. Deswegen wollte ich den Opener auch so machen.
Die sagen später noch was anderes. Da kann ich jetzt schon sagen, ich konnte es mir nicht merken. Das war einfach zu lange, aber es war so schön. Okay, lass mal hier Sir Lancelot jetzt mal die Leute kaputt schlagen.
Das ist so eine richtig gute Szene. Die kennt man aus dem Film, egal ob man die das erste Mal gesehen hat oder das 10. Mal. Die bleibt einfach im Kopf drin. Diese geile Szene so. Ich glaube, die Synchro nimmt sich tatsächlich nicht so viel in dieser Szene. Aber ich glaube, im Deutschen ist es noch viel witziger, weil er sagt, wir haben, keine Ahnung, das wievielte Schloss auf diesem Boden gebaut und es ist im Moor versunken und jetzt, ne, und jetzt sollst du das erben und dann, aber ich möchte lieber singen. So.
Nein, keine Musik hier.
Ne? Ja, genau.
Wo er dann auch den beiden Wachen, also Leute, ich überhole euch kurz ab. Die beiden Wachen. Wir haben ein Schloss, wir haben einen jungen Prinzen und
es ist ein junger Prinz.
Ja, und seinen Vater. Und es soll eigentlich gleich eine Hochzeit losgehen. Der Prinz soll verheiratet werden, es geht um Ländereien, mehr und so weiter. Ne? Der junge Prinz hat aber gar keinen Bock drauf. Also er ist sozusagen jetzt
er
mal...
Er wird eigentlich zwangsverheiratet.
Ja, er ist die Damsel, ne? Die Damsel in Distress. Und möchte
ja, genau. Ich finde das aber auch witzig, dass man die Perspektive hier einfach umdreht. Ne? Er schreibt ja dann diesen Brief. Er wird als Mann zwangsverheiratet und es gefällt ihm einfach nicht. Normalerweise kennt man diese Perspektive immer, also wenn man jetzt zum Beispiel Filme oder so anschaut oder auch generell.
Andersrum.
Es gibt ja auch wirklich literarische Werke, wo es um das Thema Zwangsverheiratung oder so geht. Und meistens ist es immer die Frauenperspektive, dass die halt gegen ihren Willen verheiratet werden. Wir haben aber einen Mann, der die Frau nicht heiraten will und hier sich beschwert, dass er zwangsverheiratet wird. Und ich finde es auch witzig, dass der Vater da so argumentiert, so, was hast du denn gegen sie? Sie hat ein schönes Gesicht und hat große und dann hält sich dann die Hände hier so vor und sagt, Ländereien. Und so. Ja, genau.
Aber auch da, also da ist die, also der Humor ist super getroffen da und die Komik, das Timing, weil wo auch den Bogen wegschießt, also den Bogen wegschießt vor allem, den Pfeil wegschießt.
Den Bogen wegschießt, da hat das nicht richtig hingekriegt.
Trifft er doch den knappen, ich glaube Concord war es, von Sir Lancelot.
Und das ist auch so geil. Da muss man aber noch sagen, wie gesagt, er ist oben im Turmzimmer und soll da drin bleiben. Die Wachen sind da, um auf ihn aufzupassen, weil er verheiratet werden soll. Er soll nicht weggehen. Ne, er will aber nicht die Ländereien erben, er will auch kein König werden, er will dieses Schloss nicht, er will dieses Sumpfgebiet nicht, auf dem das Schloss gebaut wurde, obwohl die Schlösser, die vorher drauf waren, versunken waren und das stehen bleibt, will er es trotzdem nicht. Und der Vater will aber, dass er verheiratet wird. Aber während der Vater noch redet, schreibt er schnell diesen Brief, so Hilfe, ich werde festgehalten und gegen meinen Willen verheiratet, bindet den so an den Pfeil und schießt das so aus dem Fenster, so piu. Und als der Vater so rausgeht, währenddessen findet Sir Lancelot einfach diesen Brief, also sein Diener oder sein Gefolgsmann wird da erschossen von diesem Dingsbums.
Aber getroffen. Auch nicht tödlich verwundet. Obwohl das Sir Lancelot ihn ja einredet. Nein, ist okay, du stirbst dann halt.
Mir geht's schon viel besser, wie der erste Joke von dem alten Mann. So, mir geht's schon wieder viel besser und so.
Nein, ist okay, ich gehe jetzt alleine. Ja, Sir Lancelot geht förmlich schnetzelnd durch das Schloss. Er macht da alle nieder und im Begriff natürlich auch den König, sprich den Vater der Braut. Ja, und dann rennt er hoch in den Turm und will eigentlich die Jungfrau in Nöten vermeintlich retten, also wahrscheinlich eher den jungen Mann. Und dann steht er da, guckt da so rein, sucht auch noch so leicht suchen, wo ist denn jetzt hier eine Prinzessin? Sieht da den jungen Prinzen und der erzählt dann, ah, hier, mein Ritter. Und er denkt sich so, nee, nein, dafür habe ich nicht, das habe ich nicht unterschrieben, habe ich nicht.
Ja, genau.
Und dann kommt der König, also der Vater von dem Prinzen rein und macht ihn erstmal so, du hast doch jetzt irgendwie Leute alle irgendwo, was soll denn das? Wieso, warum, weshalb? Und ja, hier, ich habe so einen Brief, will das auch erklären und
dachte, es wäre eine Jungfrau in Nöten und hat da jetzt gedacht, sie wird ihren gegen ihren Willen festgehalten, was er ja eigentlich auch wurde, und hat deswegen alle umgebracht, ne, weil er immer so übereifrig ist und so, so heroisch und entschuldigt sich auch bei allen so. Wie er dann zum Schluss an dieser Liane hängt, so dieser dramatische Moment, wo er sich wegschwingen wollte und dann hängt er da so und sagt, kann mich mir jemand anschubsen?
Ja, also das, ja, das, aber das Schöne fand ich auch, wo der König mit ihm abmacht, oh ja, okay, du bist so ein ganz stattlicher, du bist ein Prinz, der Ritter der Tafelrunde, ah, und denkt sich schon, okay, der Sohn schreit dann, der hängt nämlich auch draußen noch, weil er sich auch runterhängen, also runter will aus seinem Turm. Und dann schneidet das ab und weg. Der Sohn, okay, denkt sich, der ist tot, dann gehen sie runter, alle erst noch so ein bisschen auf Verteidigung, ne, wegen Lancelot. Und dann sagt der König, ja, schön, dass wir heute zum freudigen Ereignis, mein Vater ist tot. Ja, und dann schlafelt er noch weiter und sagt dann, ja, die Hochzeit zwischen Prinzessin bla 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 und Sir Lancelot. Und so, okay. Und dann kommt der Sohn wieder total rein und verletzt, ne? Weil mein Sohn ist ja auch gestorben, erzählt er. Und dann kommt
der wird Hochzeit. Getragen, der Sohn wird getragen.
Und der lebt auch noch aus dem letzten Loch. Und der Vater hat ja auch irgendwie, glaube ich, noch überlebt und muss dann umgebracht werden.
Ja,
ist
ja.
Auch noch, das ist so durch. Und dann, wie du sagst, dann will Lancelot sich dann darüber schwingen und sagt so, ja, ich muss aber nach einen richtigen Abgang haben und will dann darüber und schwingt wieder zurück und dann, was du sagst, kann mich bitte mal wer anschubsen. Ah, es ist so drüber und durch. Es ist auch eine hilarious Szene auf jeden Fall.
Und der Charakter des Prinzen ist so klasse geschrieben, weil er gar nicht Interesse an diesen harten Königszeugs hat. Er ist eher so ein Künstlertyp und möchte eigentlich immer die ganze Zeit singen und jedes Mal versucht er, ein Lied anzustimmen und zu singen. Und der Vater immer so, nein, 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 nicht schon wieder das. Oh Gott, ey, das haben sie aber auch schön gemacht. Also diese Szene ist auch wirklich sehr ikonisch, ne? Ich überlege, was jetzt eigentlich als nächstes kommt. Jetzt müssten sie eigentlich...
Also die übergeben jetzt das Gebüsch an die Ritter von Nie. Und die sagen dann, ja, jetzt wollen wir einen Hering. Die werden sich nicht so ganz einig. Auf jeden
Fall. Und sie haben sich aber auch nochmal geeinigt, dass sie nicht mehr nie sagen, sondern...
Das ist jetzt das Ding.
Sie haben sich, ja, sie haben sich aber nochmal geeinigt, dass sie nicht nur mal nie, nicht weiter nie sagen, sondern sie haben jetzt andere Wörter. Was war das nochmal?
Ich glaube, was relativ langes sogar. Was sich aber richtig auch cool angehört hat. Ich dachte so, okay, statt nie, nehmt ihr sowas langes, ah, warum nicht? Es ist so krank. Aber sie kommen dann halt auch durch den Wald durch, ne? Heads up, das kriegen sie hin. Und da treffen sie auf den vorhin schon erwähnten Tim, der Zauberer. Das ist aber auch ein Auftritt.
Aber ich frage mich, sind sie da nicht schon wieder zusammen? Also sie
ach so, ja,
sie
natürlich.
Zufällig
bevor sie bei Tim sind, haben wir natürlich wieder Animation auch noch kurz. Und dann sind sie, ja, an so einem Berg ist das ja schon, ja, an den Bergen ist es. Und da treffen sie auch alle wieder zusammen. Und dann gehen sie da alle zusammen zu Tim, die ganze Truppe.
Das klingt geil, dann gehen sie alle zusammen zu Tim. Bevor sie zusammen zu Tim gehen, glaube ich, möchte ich gerne noch was über die Ritter der Tafelrunde erzählen.
Dann, weil ich Tafelwitz, Tafelspitz, keine Ahnung, mir fällt da kein Wortwitz gerade ein.
Wolltest du jetzt einen Witz anbringen, der hat nicht funktioniert. Das macht aber nichts. So, ja, sie sind jetzt alle wieder vereint und da stellt sich natürlich die Frage, inwiefern kann man denn die Ritter der Tafelrunde historisch belegen? Die berühmten Ritter wie Sir Lancelot, Sir Galahad und es gibt ja noch weitere, gehören tatsächlich vollständig zur Legende. Sie tauchen erst in späteren mittelalterlichen Dichtungen auf. So entwickelte der französische Dichter Chrétien de Troyes einige dieser Figuren im 12. Jahrhundert aus literarischen Motiven heraus. Und die Idee einer Tafelrunde, an der alle gleichberechtigt sitzen, ist ebenfalls literarisch. Erstmals erwähnt wurde sie im 12. Jahrhundert und setzte sich dann durch spätere Romane und Dichtungen durch. Also, es gibt keinerlei archäologische oder schriftliche Quellen aus der Zeit um 500 nach Christus, die eine tatsächliche Akademie oder militärische Ritterschaft unter Artus beschreiben. Also Namen wie Lancelot, Galahad und so weiter stammen aus der Artus-Sage, also dem literarischen Stoff. Genau, also auch die Ritter der Tafelrunde, wissen wir jetzt, ist historisch ja so in der Form nicht belegbar. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber zu Tim, der Zauberer.
Aber war der dir das vorher nicht klar? Ist doch logisch. Hast du nicht gesehen? Die Targaryens haben geherrscht früher. Und
ja, genau, die haben früher geherrscht,
dass ich das nicht wusste. Das habe ich so gesehen. Und was ich sehen kann, das ist ja wohl wahr. Also das ist mein eigener
Augen. Ja, genau, genau. Ja, genau, Sven. Die berühmten Game of Thrones Bücher, die es schon früher gab im 5. Jahrhundert nach Christus, ja, genau.
Ich habe die, das war Found Footage war das. Ich habe nämlich die Tapes habe ich gefunden und letztens gesehen.
Ja,
die
genau.
Auch so Drachen und sowas.
Ja, genau. So, dann gehen wir mal über zu Tim. Ich finde es auch so geil, wie es gemacht ist. Er ist übelst bedrohlich und dann sagt er so, man nennt mich auch Tim.
Okay. Aber vor allem die Effekte fand ich gut. Also für den Film erstaunlich gut, dass sie da wirklich so richtig Explosionen gemacht haben,
ja,
an den ganzen Ecken.
Ja.
Da dachte ich mir, okay, für nichts Geld, aber da jetzt mal schön Dynamit und was weiß ich dann hingeballert. Aber es sah halt geil aus. Also muss man dem den geben. Und Tim zaubert da halt auch ein bisschen rum und er warnt die ganze Tafelrunde samt Artus halt vor einer Höhle. Und in der Höhle lebt halt ein Monster. Und
diese Szene kennt man ja wohl auch, oder?
Ja. Und ganz kurz vorweg, das Monster war genau, was das Monster ist, halt in real. Und die haben mit dem Besitzer des Monsters, in Klammern, richtig Stunk gehabt. Denn die haben dann natürlich abwaschbare Farbe drüber gemacht. Für diese rote Blutfarbe. Und ja, die war halt nicht ganz so abwaschbar, wie gedacht.
Oh, das arme Häschen.
Ja, die haben sie auch mal abgekriegt, aber das ist irgendwie dumm. Aber ja, es ist ein Kaninchen, das böse Kaninchen. Das böse, weiße, Kuschel-Fluschel-Kaninchen aus der Höhle. Das ist, fände ich, aber auch cool. Also, wie dann auch die ganzen Effekte reingeballert sind, als das Kaninchen die Leute anfällt.
Ja,
und so.
Oh. Das ist, wie das gemacht ist mit den Puppen, das ist auch schon schön gemacht. Wie du siehst, wie das Häschen so die Leute anfällt, so wie das mit der Puppe gemacht ist, das sieht schon auch irgendwie, ich mag's, weil es halt, ne, alles selbst gemacht und es macht schon Spaß zu gucken. Ja, auf jeden Fall. Und die Bluteffekte da noch so drüber, ne, das ist alles mit Blutfarbe gemacht und so. Ah, nee, wie du das Häschen siehst, wie es die Leute anfällt, so mit diesen Pfoten, die nach vorne gehen, so.
Das ist einfach hilarious. Nee,
das
kein
ist
CGI,
ja.
Einfach nur ein bisschen practical.
Ja.
Und gerade bei einer Comedy reicht das. Es ist so funny. Da fällt mir nämlich allein, ich habe doch erzählt, ich habe zu Hause Stirb langsam 3 geguckt. Und der Film, ich finde ihn wirklich super gut. Und ich verstehe es nicht bei den Filmen, dass hier sind Szenen drin, wo sie CGI benutzt haben. Und das siehst du halt. Das hast du auch damals schon gesehen. Das sieht halt kacke aus. Und es sind auch unnütze Szenen. Und hier haben wir einfach Practicals genommen. Und das passt super. Wird keiner sagen, das sieht nicht gut aus. Darum, Leute, nehmt mehr Practicals.
Ja, das macht Spaß. Also, wie gesagt, die Szene hat echt viel Spaß gemacht. Ich finde es auch schön, wie sie das präpariert haben, ne, mit der Höhle. Da so dampft es dann so raus. Da liegen dann noch so diese Skelette draußen so rum von dem Häschen so. Ah, nee, ey.
Und es gibt auch nur eine Waffe, die das das böse Kaninchen besiegen kann, nämlich die heilige Granate von Antishoah. Das ist so
richtig
dumm.
Das ist so geil, wie der Typ das vorliest, ne? Aus dem Buch einfach. Ich glaube, aus der heiligen Bibel ist es, also aus der Bibel ist es sogar da, glaube ich sogar, ne, dass sie da das vorlesen.
Aus der Bibel, ja.
Ja.
Du sollst bis 3 zählen, nicht bis 4, auch nicht nur bis 2.
Und Sir Lancelot zählt die ganze Zeit falsch.
Ja. 1, 2,
ja, ja.
4. 3.
Nein, 5 sagt er, glaube ich, immer, oder?
5 oder 4?
Weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Aber jedenfalls, er zählt immer falsch, ja.
Ah, herrlich. Ja, die sprengen halt das Monster halt hoch und gehen dann halt in die Höhle. Und dort lesen die dann halt eine Inschrift. Da steht dann drauf, der Gral befindet sich im Schloss Arr. Das ist auch
so
herrlich.
Geil gemacht.
Ja, was steht denn da? Der hat doch nicht Arr. Vor allem, sie sagen selber noch, weil das denkt ja jeder, da hat doch keiner beim Sterben Arr geschrieben. Und der Typ, der es übersetzt, ja, der steht halt, befindet sich im Schloss Arr. Das ist so, so genial, also so einfach, ja. Aber genial.
Ja, es ist schon geil, ne? Und tatsächlich gibt es dann das Schloss Ahr tatsächlich auch noch.
Natürlich. Ja, jetzt kommen wir auch zu einer Hitszene von dir auf jeden Fall. Die Brücke des Todes.
Ja, ich liebe die Brücke des Todes, die ist der Hammer. Oh Mann, ey, das macht so viel Spaß. Das macht jedes Mal wieder Spaß, wenn man es guckt, ey. Oh nee, es ist so geil.
Dann
fangen wir an mit der
den
Szene.
Den alten Mann, den hat man schon mal in der Anfangsszene irgendwann gesehen. Da ist er kurz aufgetaucht und dann auch einfach verschwunden.
Ja.
Und hier ist er wieder und bewacht halt die Brücke. Und die sagen, ja, pass auf, der fragt euch ja Fragen. Und ja, wer traut?
Drei Fragen sind es. Wenn du die richtig beantwortest, kannst du über die Brücke gehen. Ja, und dann der Erste, der sich freiwillig traut, ganz mutig ist, ne, der kriegt die ganz einfachen Fragen. Das ist so geil mit dem, wie ist dein Name? Wie lautet dein Auftrag? Was ist deine Lieblingsfarbe? Und der Joke, der wird so toll aufgezogen. Und dann geht dir der Zweite hin, weil er denkt, ja, es ist super leicht, das kann ich auch. Und dann, was ist dein Name? Was ist dein Auftrag? Und dann, wie lautet die Hauptstadt von Assyrien? Ja, Assyrien. I don't know that.
Ja, und da muss natürlich Arthos jetzt hingehen und kann jetzt nicht alle seine Ritter da einfach mal da hinten die Schlucht fallen lassen.
Aber, es ist ja auch so, dass dann auch einer eine Farbenfrage hat. Der Dritte hat, glaube ich, wieder eine einfache Farbenfrage. Ich glaube, es ist so Robin, der einmal wieder eine Farbenfrage hat. Und er sagt, was ist deine Lieblingsfarbe? Er sagt, blau.
Und dann,
nein, gelb. Und dann, wow, das ist so dumm.
Das ist richtig strunzend. Aber das macht aber den Humor da halt aus. Weil es ist,
ja, ja.
Das ist kein doppelter, dreifacher Boden. Das ist einfach nur ganz einfache Comedy und die funktioniert. Ja, und,
und dann König Arthos, ja. Der reißt's raus, der macht's richtig geil, ne? das ist eine schöne Pointe mit den Schwalben dann wieder so. Es macht
halt diesen Bogen zum Anfang halt wieder zu, ne?
Ja, ja.
Das ist richtig genial. Dann können sie aber rüber und dann kommt eine Pause, eine Intermission. Am Ende, fast am Ende des Films kommt eine Intermission. Das ist so dreist. Weil normal hat man immer bei längeren Filmen in der Mitte, macht man immer Intermission. Ist ganz selten geworden, ne? Also hast du bei alten, längeren Filmen hast du das halt immer noch. Aber dann machen sie wirklich am Ende des Films. Sind nur noch ein paar Minuten anscheinend. Eine Intermission, natürlich. Mit lustiger Musik.
Aber wir müssen, bevor die Intermission kommt, müssen wir noch die wichtigste Frage aussprechen, weil das ist der Gag des Films, den wir noch gar nicht ausgesprochen haben. Und ich glaube, ich kann das Zitat. Ja, also auch der alte Mann stellt König Arthurs drei Fragen. Und die letzte Frage ist, wie ist die Höchstgeschwindigkeit einer unbeladenen Schwalbe? Und dann sagt der König, was für eine Schwalbe? Eine europäische oder eine afrikanische? Und dann, im Englischen ist die Antwort dann, I don't know that. Und dann wird der alte Mann selber hochgeschleudert. So. Also ist schon ziemlich gut gemacht, muss man schon sagen. Und dann kommt die Intermission, als sie dann weitergehen.
Als sie halt so rübergehen, das sieht man ja mal an, die Intermission. Und dann sind wir schon im Endspurt.
Das Schloss Ahr.
Ja, wir haben jetzt noch Arthus und Bedivere, weil gleichzeitig wird jetzt auch gerade Lancelot von der Polizei festgenommen.
Ja, das ist so geil. Ich glaube, so Lancelot war der als erster alle Fragen beantwortet hat, der die ersten drei einfachen Fragen beantwortet hat und schon als erster rübergehen konnte. Und die anderen, die noch die Fragen beantworten müssen, fragen sich, was Lancelot wahrscheinlich gerade macht und kurz so einblenden, wenn man sieht, wie so Lancelot von der Polizei verhaftet wird.
Klar, wir haben es gerade gesagt, sie nähern sich jetzt dem Schloss.
Ja, genau.
Und sie gehen dann da wieder hin und ist immer... Wir werden wieder nicht so freudig empfangen, denn unsere französischen Freunde sind auch im Schloss Ahr. Und jetzt werden sie nochmal richtig hart durchbeleidigt und auch mit eigentlich Sachen, die in die Toilette gehören, übergekippt.
Ja.
Und müssen dann halt wieder über diesen See wieder zurück. Und dann denkt man schon, okay, was machen sie denn jetzt? Dann sagen sie, okay, wir machen gleich nochmal Gegenangriff. Und dann taucht auf einmal, wie bei Braveheart, so eine riesige Armee auf allen Ecken aus. Und dann wollen sie losstürmen.
Ja.
Und ja, dann ist der Film aber, bricht die Meta-Ebene komplett durch, denn die Polizei taucht auf und ja, nimmt
alle fest.
Also die Ritter vor allem, die anderen werden ja so zurückgedrängt, da wird doch gesagt, ja, ist das ist doch hier eine Stichwaffe und ne. Aber die Ritter werden festgenommen und kommen in so einen Ü-Wagen rein von der Polizei. Und ja, dann ist der Film auch vorbei, denn der Gral wird nie erreicht. Kein klassisches Ende, die Quest ist unvollendet. Typisch Monty Pythons einfach. Und das ist so gemein. Also heutzutage würde man dann bei einem Film immer noch eine After-Credit-Szene erwarten, dass irgendwas jetzt noch passiert. Nein, du hast wirklich dann sehr, sehr lange, sogar dunkel, dass die Abspannmusik einfach ohne Credits. Ja.
So eine Zirkusmusik. Ja. Musik, jetzt muss man aber sagen, der Gag zieht sich ja durch den ganzen Film. Die Polizei wird gerufen von der armen Witwe von Frank. Also die Frau von Frank ist ja jetzt Witwe dann. Die ruft die Polizei und während die Ritter durch das Land ziehen und den Heiligen Gral suchen, gibt sie der Polizei Hinweise. Man sieht immer wieder, wie die Polizei zwischendurch ermittelt und dann zum Schluss kriegen sie halt.
Einfach nur ein herrliches Comedy-Ding. Also bis dahin, das Timing passt in vielen Szenen super.
Ja.
Und parodiert wird einfach hier auch wieder alles. Von der Rittersage, der Religion, die Logik wirkt durchgehend verarscht, Autoritäten.
Ja.
Man könnte heutzutage sagen, die Jungs haben einfach auf alles geschissen und hatten tierischen Spaß dabei.
Richtig. Und hier stellt sich natürlich auch die Frage, gab es denn so etwas wie die Suche nach dem Heiligen Gral? Ja, was ist der Gral in der Legende? Der Heilige
noch
Gral
eine
als Gegenstand?
Für dich.
Ja.
Wie hieß wohl der Holy Grail auf Japanisch?
Der Holy Grail auf Japanisch?
Holy Grail. So. Wie haben das für den japanischen Markt übersetzt?
Also es gibt Katakana, da kannst du englische Begriffe rüberschieben oder rüber übersetzen ins Japanische. Wenn du es jetzt Holy übersetzen willst, wäre es wahrscheinlich im Japanischen Hori. Also es wäre die englische adaptierte Version und Grail ist halt, was würde man da nehmen? Gute Frage. Also jedenfalls wäre es so möglich, aber du lachst schon so. Was ist es denn?
Es ist viel easier. Die haben den Film im Japanischen veröffentlicht als Holy Sake Cup.
Oh.
Ey, es ist auch wieder so kackend dreist, aber es passt halt zu den Jungs. Es ist so geil. Ja, es ist der Holy Sake Cup.
Ah, Nado Hodo. Das heißt so viel, wie ich verstehe. Okay, super. I didn't see that coming. Okay, dann. Was ist der Heilige Gral in der Legende? Also, erstmal, der Heilige Gral als Gegenstand ist meist ein Kelch, der beim letzten Abendmahl genutzt wurde. Und ist natürlich, wie man sich denken kann, ebenfalls ein literarisches Motiv. Seine erste bekannte Erwähnung findet sich nicht in frühen christlichen Schriften, sondern in einer spätmittelalterlichen Sage. Und zwar in der literarischen Quest de Saint-Graal, einem Teil des sogenannten Vulgata-Zyklus, wird die Gralsuche zum zentralen spirituellen Abenteuer der Artus-Ritter. Ja, da stellt sich natürlich auch die Frage, gibt es historische Spuren des Grals? Es existieren keine historischen Beweise dafür, dass ein Artefakt wie der Heilige Gral jemals real existierte oder gefunden wurde. Chroniken, die später Funde oder Grabstätten erwähnen, stammen aus dem 12. bis 14. Jahrhundert und sind natürlich Mythentraditionen, nicht überprüfbare Geschichtsquellen. Also ist die Gralslegende rein literarisch und symbolisch, entwickelt aus mittelalterlichen Erzähltraditionen, die mit christlicher Mystik und Ritterromantik verschmolzen wurden. Also zum Schluss lässt sich sagen, obwohl Artus, die Ritter und der Gral nicht historisch belegbar sind, üben diese Geschichten natürlich eine enorme kulturelle Wirkung aus, ne? So auch heute noch. Sie wurden und werden auch immer wieder in Literatur, Musik, Kunst und auch natürlich in moderner Popkultur thematisiert. Und natürlich ist auch wichtig zu sagen, die Legendenformen vermitteln Werte wie Ritterlichkeit, Loyalität und spirituelle Suche, aber eben als Mythos, nicht als historisches Zeugnis. So, das ist mein Fazit von meinem Faktencheck zu dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tada!
Ich wollte gerade ein Applausgeräusch machen, das kam ganz
falsch rüber.
Das war wie
so
ein Fassbringer gerade so.
Irgendwie so genau.
Wenn das alles nur Mythen sind, bin ich enttäuscht. Ich wollte mich jetzt eigentlich auf Suche nach Schloss Antrax machen oder Schloss Dosenschreck halt.
Ja, genau.
Verdammt.
Ja, genau. Willst du den Frauen mal was Gutes tun, ne? Dass sie so froh sind, dass nicht mal wieder ein Mann da ist.
Ich konnte das nicht ansehen. Das, mit einem weinenden Auge war es, wie die Szene gesehen. Ich so, oh Mädels, tut mir so leid für euch.
Ja, genau. Ich wünsche dir viel Glück, dass du das Kloster findest. Das wird schon werden, Sven.
Ja.
Ja, gut. Also hast du noch irgendwas Wichtiges? Wir sind am Ende des Films. Mein Faktencheck ist durch.
Man könnte noch dazu erwähnen, dass bei der Cannes-Vorspiel das Publikum so viel gelacht hat.
Vorspiel im Bereich des Klosterantrags bei dem Zunen.
so laut gelacht hat, dass sie eine Bombendrohung nicht mitgekriegt haben. Und dann wurden halt alle Kino-Besucher von der Feuerwehr rausgeholt, die angerückt ist. Weil die haben halt so laut gelacht, dass sie das nicht mitgekriegt haben.
Echt jetzt?
Ja, also es geht ja der Vorspann los und der ist ja schon funny as fuck. Also der hat ja deine Jokes drin ohne Ende. Und da waren die alle so im schallenden Gelächter. Dann hat der Projektor nämlich gestoppt, weil Alarm, ne? Und alle sollen ja raus. Das haben die aber nicht mitgekriegt. Die haben gedacht, das gehört alles zum Film. Die dachten, das ist jetzt auch so ein Joke jetzt wieder. Ja, jetzt stoppt der Film schon nach ein paar Sekunden, weil man kannte wohl schon Flying Circus, so einige da wahrscheinlich schon, ne? Von der Presse. Und ja, dann kam aber die Feuerwehr angerückt und hat, ja, Leute, raus hier, ne? Kommt jetzt freie Bombendrohung. Ja, das ist, ja. Es war anfangs noch funny für die Leute, ne? Wären sie vielleicht länger geblieben, aber es war halt keine wirkliche Bombe dann da, ne? Also Entwarnung.
Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank, ne? Aber schon krass, ne? Also, auf jeden Fall.
Ja, passt auf, wo ihr zu lange lacht, das ist.
Ja, genau.
Wenn man an der falschen Stelle lacht, Leute. Ich kann euch das Storys erzählen, das kann böse enden.
Ja, genau. Hast du noch irgendwas?
Ja, die Dreharbeiten waren halt auch nicht so cool. Also die ganze Truppe allesamt sagen, boah, die Dreharbeiten zu dem Film, die waren nicht geil, denn sie hatten ein Hotel, bei dem man auch immer nicht wusste, wie viel warm Wasser da ist. Also hieß es immer nach Dreh, es war ein Wettrennen, wer als erster im Hotel ist und dann endlich nochmal warm duschen konnte. Die anderen hatten es meistens nicht. Graham Chapman, halt der Darsteller von König Artus, das ist auch der Einzige, der halt eine echte Kettenrüstung die ganze Zeit trug. Und die wog so 12 Kilo. Sag mal, ist jetzt auch nicht so geil. Und es war immer nur nass und kalt und Schottland, England halt, ne? Typische Wetter, was halt ist. Und das, was wir gerade bei uns haben, haben die da eine ganze Zeit. Und ja, das war, sag mal, keine angenehmen Dreharbeiten. Aber sie haben es ja alle geschafft, ne? So ist es ja nicht. Bis auf Frank haben es doch alle geschafft.
Ja, Frank hat es nicht geschafft, genau. Ja, dankeschön für die Infos. Wenn wir übergehen zu unserer Frage, wie hat dir denn der Film gefallen? Jetzt bin ich gespannt und kannst gerne deine damalige Bewertung mit einflechten und wie du den heute bewertest.
Also ganz, ganz früher, wie gesagt, 5 von 5, fand ich den überlustig, ja. War für mich einer der besten Filme der Welt. Aber was man als Teenager halt schon so vieles geguckt hat, ne? Fast nichts, ein Fliegenschiss an Film. Ja, dann hatte ich ihn vor ein paar Jahren nochmal gesehen. Da hat mir vieles gar nicht mehr gepasst. Da war ich schon fast bei 3 von 5 gelandet eher. Und jetzt habe ich ihn wieder geschaut. 1,5 Mal würde ich jetzt mal schimpfen mit dem heute nebenbei. Er ist schon wirklich ikonische, funny Szenen und die sind wirklich richtig, richtig gut. Andere Szenen, wo ich sage, ja, ist okay, aber ey, alle 10,5 Sekunden halt ein Joke, da muss ja auch was landen. Ich glaube, ich würde mich doch trotzdem, ey, oh, ich beiß mir in den Arsch, 4 von 5 Sterne würde ich doch den Monty Pythons Jungs für Ritter der Kokosnuss geben. Doch, ja.
Sehr gut, sehr gut. Dann können wir die Konsensglocke läuten. Ding, 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 ding. Denn ich bin auch bei 4 von 5 Sternen gelandet. Das sage ich jetzt mal zu Anfang, gleich dieses Mal schon zu Anfang. Aber ja, es ist auch berechtigt, das gleich am Anfang zu sagen, denn also es ist natürlich so wie bei dir. Man guckt ihn, wenn man ganz jung ist, und man findet es mega funny und die Szenen sind so ikonisch und so. Und dann guckt man ihn noch aus unserer Perspektive dann nochmal, also wir, die einen Filmpodcast machen und die Filme eh ein bisschen kritischer unter die Lupe nehmen und auch mit der ganzen, ich sag mal, Guckerfahrung, die wir jetzt gesammelt haben in all den Jahren, wir machen das ja schon jetzt dann fast 4 Jahre, ja, also man guckt das Ganze natürlich auch kritischer an, einige Szenen sind natürlich dann so, dass die einen nicht mehr so vom Hocker hauen und ja, aber im Großen und Ganzen muss ich schon sagen, also es hat Spaß gemacht, den wieder zu gucken und die ikonischen Szenen haben auch wieder Spaß gemacht. Das sind so klasse Jokes einfach. Und die Art, wie das so eingeflochten ist, auch gerade mit diesen Illustrationen, die sich bewegen zwischendurch, was eben ein schöner Verweis auf diese alten Illustrationen in diesen zum Beispiel Gebetsbüchern sind. Das ist alles so intelligent gemacht und dann mit diesem satirischen Charakter und gleichzeitig ist da auch Kritik, ne, an Religion und so weiter mit drin. Das ist alles sehr intelligent gemacht auch. Und ich bin einfach auch bei 4 von 5 Sternen gelandet dann. Ne? Also ich bin vielleicht einen Stern runtergegangen. Früher hätte ich vielleicht auch gesagt 5 Sterne. Aber es ist trotzdem auf jeden Fall sehenswert und hat sehr viel Spaß gemacht, wieder zu schauen. Also ich bin froh, dass ich ihn einfach nochmal geguckt habe. Und ja, also 4 von 5 Sterne. Wir haben einen Gleichstand.
Einen Gleichstand. Wir sind uns einig bei dem Film. Ja. Und die Effekte und der Humor, also ich glaube, die haben es bei mir beim Ende gemacht, dass ich sage, ja,
ja.
Komm, der ist schon besser Spaß, als 3,5. Das kann man machen. Ich glaube, ich werde mir jetzt die Tage nochmal Lebendes Bein angucken, wenn ich es irgendwie hinkriege. Weil ich glaube, der ist für mich deutlich besser noch gealtert. Ich glaube, der könnte doch schon an den 5 oder mindestens 4,5 ganz hart kratzen. Weil da auch noch einige ikonische Szenen sind. Da kann ich ja mal ein Update bei der nächsten Kurskritik geben, wie das ausgegangen ist.
Okay, bin schon gespannt. Ja, also es hat sehr viel Spaß gemacht, den Film mit dir zu besprechen. Also große Freude und Wonne ward mir zuteil, edler Herr.
Wenn ich das jetzt versuche, ändert das irgendwie im Widerlichen. Lass ich einfach. Irgendwo habe ich zig TikToks oder Reels oder egal wo ich es gesehen habe, auch mit diesen, wie man Frauen damals angemacht hat. Und dann steigert sich das immer mehr und dann auch geht es irgendwann um den Akt und das Ejakulieren und es ist super funny, ne? Aber das ist zu hart jetzt.
Ich habe dir damit aber nur gesagt, dass mir das Gespräch mit dir Spaß gemacht hat. Auch wenn es jetzt leicht in die andere Richtung klang, aber das war damals so dieser Ausdruck, ne?
Das klingt alles schon sehr anzüglich mit dieser Ausdrucksweise manchmal. Das ist, aber es ist lustig.
Ja, stimmt. Aber ich habe damit eigentlich nur gesagt, es hat Spaß gemacht. Übersetzt in die Jetztzeit, es hat Spaß gemacht.
Es war funny. Das war crazy.
Okay, gut. Ja, genau. Um im Jugendslang zu bleiben. Ja, okay. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dir hat es auch Spaß gemacht. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken. Ja, auf jeden Fall wieder sehenswert. Guckt ihn euch wieder an. Macht auf jeden Fall wieder Spaß. Wenn euch die Folge gefallen hat, besucht gerne unsere Homepage filmtieftauchen.de oder besucht uns gerne auf Instagram unter filmtieftauchen-podcast. Die Links findet ihr auch in unserer Podcast-Beschreibung. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns dann bei der nächsten Folge und in der nächsten Folge können wir schon mal verraten, dass wir euch ein paar Filme von Dropout Cinema vorstellen werden.
Ah, ja, ja, ja.
Ja, genau.
Einen richtig geil, kann ich schon mal vorwegnehmen, den kenne ich schon. Der ist richtig gut, finde ich immer noch. Mhm. Und der andere, da bin ich sehr gespannt drauf, weil der Regisseur schon 1-2 richtig abartige Filme gemacht hat, die ich gesehen habe. Und da muss ich auch noch gucken. Da freue ich mich drauf.
Auf den einen freue ich mich auch. Ich als Horrorfan freue ich mich schon drauf. Ja, würde ich sagen. Ich überlege, ob mir noch einen Witz einfällt. Gehabt euch wohl, werter Herr.
Höret meinen Minnensang und geht davon.
Ja, so ungefähr.
Ich werde jetzt nicht singen.
Ja, tschüss.